Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Wir bewegen uns Richtung Dezember und das heißt in der Regel Game of the Year Saison. Bevor wir uns aber den Preisverleihungen widmen, gucken wir nach links und rechts und schauen, welche Spiele ja wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Was dieser ganze Pile of Shame mit uns macht und wie der konkret aussieht, das diskutieren wir jetzt hier im Spielegespräch. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, nicht nur, weil wie immer Gregor mit dabei ist. Hallo Gregor.
C'est moi.
Sondern auch, weil der fantastische Matthias heute mit dabei ist. Hallo Matthias.
Hey, hallo.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank
für die Einladung. Das freut mich richtig.
Ja, ich mich auch.
Ich guck mir sehr oft die 30 Sekunden mit an bei Game 2. Und da freue ich mich immer, also wirklich ohne Ausnahme, dass du so Fahnen wie die Celeste-Fahne immer hochhältst.
Oh ja.
Wenn zum Beispiel irgendwie Jump'n'Run oder so erwähnt wird, dann mache ich mir natürlich auch immer so meine Meinung und denke mir, okay, das würde ich sagen. Und dann kommst immer du und sagst genau das, was ich sagen wollte.
Das freut mich sehr zu hören.
Das finde ich sehr, sehr schön.
In welchen Folgen kamst du vor? 30 Sekunden über das mieseste Game ever.
Hör auf!
Nein, ich liebe Celeste.
So.
Hör bloß
Celeste
auf.
Zu Recht. Also auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut. Matthias, dein Spielegeschmack hat sich auf jeden Fall dafür qualifiziert, dass du hier in dieser Sendung teilnehmen kannst. Ich glaube, auch nicht das erste Mal, oder? Dass du hier bist.
Das zweite Mal in der Tat.
Echt?
Ja.
Ja, das müssen wir ändern. Das muss definitiv häufiger passieren. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute nicht nur über Spiele sprechen, die wir generell immer mitbringen, sondern auch so ein bisschen über dieses Thema Pile of Shame. Das haben wir immer mal wieder hier in der Sendung gehabt. Und natürlich gerade 2023, aber ich würde noch so ein bisschen tiefer reingehen und mal so die Frage stellen, okay, wie sieht unser Pile of Shame überhaupt aus? Warum liegen diese Spiele auf unserem Pile of Shame? Und dieses Thema FOMO, so Fear of Missing Out, wenn Spiele erscheinen wie Baldur's Gate, Legend of Zelda, Mario Wonder, Mario RPG, dass man oft das Gefühl hat, okay, man muss sofort zuschlagen, weil das ganze Internet redet darüber und man will natürlich auch so ein bisschen Teil des Diskurses sein, weil man potenziell irgendwas oder das zumindest das Gefühl hat, dass man irgendwas verpassen könnte, dieses Wir-Gefühl. Und ich frag mich, ist das cool? Brauchen wir das? Oder ist das potenziell sogar kontraproduktiv? So ein bisschen eine kleine Diskussionsrunde. Ich will ganz ehrlich sein, wir haben möglichst viele Themen dieses Jahr hier besprochen. Und jetzt habe ich ein Thema gesucht, das, wo wir ein bisschen zurückblicken können, mal die Geschwindigkeit rausnehmen können aus dem News-Zyklus und so ein bisschen Spiele besprechen, die vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit
bekommen. Sag ich mal so, das Thema ist jetzt davor gekommen, wollten es schon immer machen, aber haben nicht die Zeit dafür gehabt. Deshalb ist auf unseren Themenpile of Shame raufgekommen.
Ich habe auf unseren Themen. Sehr gut, Gregor. Na? Sehr, sehr gut. Ich habe auf unseren Themenpile of Shame.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Guck, ein bisschen rumgeblättert und dann einfach das hier rausgeholt. Und so ist es.
Zur besinnlichen Adventszeit.
Ja, genau. Da ist auch ein Thema, was auf meinem Pile of Shame lag, ist unsere Spieleempfehlung für Weihnachten, das hatten wir, glaube ich, mal bei New Game Plus.
Das ist ein
Und da, Frage, ja. Ich erinnere mich, als wir beide sehr intensiv über Undertale gesprochen haben.
Ich glaube, ich weiß, wo das hingeht, oder?
Ich weiß nicht, es könnte eventuell Spoiler-Territory jetzt werden, aber deswegen will ich gar nicht so tief da reingehen. Für mich, meiner Meinung nach, Undertale eines der besten Weihnachtsspiele überhaupt.
Gute Wahl.
Kann man nicht anders sagen.
Hast du auch über Weihnachten gespielt?
Ja, ich nämlich auch. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wenn ihr dieses Thema zukünftig auch sehen wollt hier im Game Talk. Aber heute geht es erst einmal um unseren Pile of Shame, vorher aber um die Spiele, die wir in den letzten Tagen, Wochen und vielleicht sogar Monaten gespielt haben. Matthias, ich würde gerne mit dir anfangen. Du hast ein relativ aktuelles Thema mitgebracht, haben wir letzte Woche schon besprochen, aber trotzdem würde ich das trotzdem nochmal rausholen. Wir haben Super Mario RPG mit Gregor und Fabian letzte Woche hier diskutiert. Du hast es auch gespielt. Ich weiß, du bist ein riesengroßer, natürlich nicht nur Jump'n'Run-Fan, sondern natürlicherweise auch Mario-Fan.
Das geht damit irgendwie ein bisschen Hand in Hand, ja.
Wie ist denn so deine Perspektive auf Mario RPG? Kurz Kontext, hast du das Super Nintendo, den Super Nintendo Ableger gespielt oder ist das das erste Mal, dass du mit dem Titel in Berührung kommst?
So ein bisschen weder noch. Damals ging es natürlich an mir vorbei, weil es ja in Europa nicht rauskam, dementsprechend nicht so wirklich die Gelegenheit gehabt. Ich hatte es immer mal so auf dem Zettel, musste mal nachholen, musste mal gucken, ob du irgendwie rankommst. Und vor, ich glaube, ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her, habe ich dann meine SNES Mini rausgeholt und dachte so, jetzt probierst du es mal. Jetzt setzt du dich da hin und fängst an. Und ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht allzu weit, weil es dann sehr langsam war irgendwie. Und dann war es halt nicht so abwechslungsreich. Also ich habe gerade mal kurz bis, ich habe nicht bis Geno durchgehalten. Gerade irgendwie mit Mello.
So lange ist nicht dann, ne?
Nee, eben, deswegen. Also ich habe irgendwie eine Sitzung, vielleicht zwei mal rangepackt und dann war es so ein bisschen, ja gut, gibt mir jetzt gerade nicht so viel, nicht so tiefes Gameplay und so. Deswegen habe ich es damals dann sein gelassen. Und jetzt, als das Remake rauskam, so dachte ich so, okay, das, jetzt gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance, setz dich nochmal ran. Und ich finde, durch die, so ein paar Veränderungen haben sie ja reingemacht, so ein bisschen Quality of Life, so ein bisschen neue Aspekte ja auch im Kampfsystem dazu gepackt. Das hat genau gereicht quasi, um für mich dran zu lassen, mich dranbleiben zu lassen. So, das ist deswegen, ich konnte das so gut spielen. Das war jetzt nichts, wo ich mich jetzt abends hinsetze und stundenlang eine riesige lange Session reinpacke. Aber so für unterwegs oder mal so mal ein Stündchen oder zwei, man kommt sehr schnell rein. Ich finde, das spielt sich richtig schön flüssig. Es gibt keine großen Herausforderungen, aber es ist jetzt auch nicht mega deep. Ne? Mhm. Es gibt ja, ne, ist kein Skilltree und so weiter. Es wirkt halt wie so ein RPG-Snack. Und der schmeckt mir gerade sehr gut.
Darf ich mal fragen, so ganz grob, wie viele Stunden hast du schon gespielt?
Vielleicht 8 oder
okay,
so.
Okay, also bist du nicht allzu weit weg vom Ende oder
genau, relativ
gegen Ende. Aber da müsst du ja schon ein bisschen mehr was von den Sprungeinlagen da mitbekommen haben, weil gegen Ende hin massiert sich ja ein bisschen mehr. Ich bin kein Fan davon, obwohl du mit dem Schatten eine kleine Hilfe hast, in einem isometrischen Raum präzise Sprünge machen zu müssen. Und das wird gerade gegen Ende hin nochmal ein bisschen häufiger abgefragt.
Ja, das ist einer der Schwachpunkte, sag ich mal. Auf jeden Fall. Also das so ein bisschen Geschicklichkeitspassagen in dieser Perspektive zu verlangen. Ja, ne, es ist halt auch dem Alter geschuldet. Ne, das ist halt das, was damals hat man sowas halt noch gemacht und wahrscheinlich war es so, okay, wir haben ein RPG mit Mario, da brauchen wir aber auf jeden Fall trotzdem Sprungeinlagen drin.
Nicht, dass sie das korrigieren könnten bei einem Remake oder so. Ne?
Ja.
Nicht, dass da die Chance wäre.
Ist halt die Frage, wie hardwired das drin ist oder so. Ne? Wie, durch was ersetzt du es dann wieder, wenn du es rausnimmst? Und das ist halt so ein bisschen, du kannst ja das Mario RPG jetzt auch nicht mit modernen RPGs irgendwie vergleichen oder so. Das ist halt ein Spiel vom Super Nintendo und wenn du mit dem Anspruch da rangehst, ist das vollkommen okay. Es ist Gott sei Dank nicht so ausladend, dass es jetzt permanent kommt. Gegen Ende wird es halt ein bisschen mehr. Aber
mich jetzt schon noch mal interessiert, weil du ja gerade auch bei den Jump'n'Runs und dich sehr gut auskennst damit. Und das ist mir eben auch noch mal aufgefallen, dass gerade das Springen in einem Game, wo du eigentlich eher so RPG-Action dann machst, so nicht deplatziert wirkt innerhalb des Kontextes vom Spiel funktioniert, so gut es funktioniert. Aber mein Gefühl war es, dass das Abenteuer ist eh kurz und knackig genug, was einerseits positiv ist, weil es wird kurzweilig für ein RPG.
Ja.
Da kannst du, wie du gesagt hast, mal eine Stunde spielen und hast das Gefühl, du hast was geschafft.
Ja,
und nicht machst ein anderes großes RPG an und hast eigentlich eine Stunde nur im Menü rumgearbeitet und das war's dann. Aber es ist so ein bisschen Spielzeitstreckung auch. Ne? So ein kleines bisschen von wegen, okay, jetzt müde ich mal an der Stelle ab, mach das nochmal ein bisschen so in ganz kleinen Teil.
Böse ausgedrückt, ja. Ich finde, es gibt schon so hin und da so kleine Minigame-Einlagen oder sowas oder das, was wir jetzt gerade sehen hier mit dem Fass oder sowas, das sind also schon kleine Gameplay-Einlagen, die für mich das RPG-Gameplay halt einfach auflockern. Also, ja, klar kannst du sagen, die Story wird gestreckt oder Nebenschauplätze aufgemacht. Ich find's aber, es gibt ein bisschen mehr Abwechslung, weil wenn ich jetzt nur die Kämpfe habe, dafür sind die Kämpfe halt nicht komplex genug, dass ich nur mit dem Kampfsystem mich beschäftigen wollen würde. Immer wenn ich da denke, jetzt wird's so vielleicht ein bisschen dröge, dann finde ich wieder irgendwie ein Minispiel oder ich habe diese Wasserfallsequenz oder so. Das macht lockert das immer ganz schön auf, finde ich.
Ja, die haben sich gut Gedanken gemacht.
Ja.
Aber ich habe nicht mehr zu weit gespielt. Also ich bin so direkt beim Endboss, meine ich jetzt, wenn ich das richtig interpretiere. Ja. So bei 11 Stunden insgesamt, wobei ich mich noch mal ein bisschen so umgeschaut habe. Letzten Endes hat es mir sehr viel Spaß gemacht, aber mit gewissen Kritikpunkten, die habe ich beim letzten Mal auch schon dann geäußert. Und ich finde auch, die Minispiele machen schon Spaß, sind nicht alle geil, finde ich. Lorenfahrt war nicht besonders gut, wiederhole ich gerne hier nochmal. Und teils sehr inflationär oder so. Ne? So einen kleinen kleine Spur weniger wäre vielleicht nett gewesen.
Was inflationär, die Minispiele?
Ja, also kommst du irgendwo hin und hast gerade vor 15 Minuten eins gemacht und jetzt nochmal eine 3-Minuten-Lorenfahrt oder sowas in der Form oder spring mal über. Also innerhalb des Spiels ist es schon ganz cool, weil es den neuen Story-Part vorantreibt und die mal gameplay-mäßig was anderes gibt. Das fand ich dann später in so einem Paper Mario zum Beispiel, wenn so an Einlagen gekommen sind oder das Gameplay sich mal verändert hat in der neuen Welt, fand ich ein bisschen besser gelöst meistens.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt nicht sogar ich habe leider das Datum, ich müsste das nachgucken, aber kommt nicht sehr bald das Paper Mario Remake?
Im Februar, meine ich.
Ach, Februar schon.
Also Remaster von Teil 2.
Ja, genau. Ja.
Genau, irgendwann Anfang
nächstes Jahr. Das Äonentor auf der GameCube, da freue ich mich riesig. Das war das allererste Mario RPG für mich. Ich glaube, auch das allererste ich habe mir damals das GameCube mit Pokémon Colosseum im Bundle gekauft. Und dann habe ich mir keine Ahnung, auf einem Flohmarkt oder so auch richtig günstig geschossen. Paper Mario Eontor Disc mit Verpackung alles. Sehr, sehr schön. Und die Story habe ich jetzt mittlerweile öfter hier auch erzählt und dann für ein 20 wieder auf dem Flohmarkt verkauft. Wie so ein richtiger Trottel.
Das tut weh.
Ja, das tut auf jeden Fall weh. Genau, wir haben schon relativ viel über Mario RPG gesprochen, aber ich fand euer Gespräch hier vor der Sendung tatsächlich ganz interessant. Ich hab mir schon gedacht, ihr macht doch einfach jetzt direkt die Kamera an. Ihr habt so ein bisschen über Mario so an sich gesprochen. Ich würde euch mal gerne fragen, wie ihr so Mario 2023 seht, so wie so eure Perspektive drauf ist. Wir haben natürlich den Film Mario Wonder, Mario RPG. Wir haben die aktuellen Zahlen von Nintendo, die auch nochmal unterstreichen. Ey, der Film hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Marke nochmal ordentlich Aufwind bekommen. Habt ihr so als Fan, seid ihr happy so, wie die Richtung, wohin die Richtung zeigt, was Mario angeht? Fangen wir gerne mit Matthias an.
Ja, grundsätzlich schon. Ich finde, man sieht, Nintendo nimmt Mario immer noch als Marke sehr wichtig. Da passiert immer noch was. Sie sind dran entwickeln. Es gibt Hauptspiele, die da auch immer noch rauskommen. Das haben wir jetzt gesehen. Der Film, wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich. Dann kam jetzt halt Mario Wonder raus. Es gibt das Remake von RPG. Nächstes Jahr kommt Paper Mario. Also die Marke an sich boomt und läuft weiter. Mario Wonder im Nachgang. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist schlechter als gedacht. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ich glaube aber, es wird sehr schnell einfach als ein Mario-Spiel irgendwie in der Versenkung verschwinden. Das ist halt eins, was man mal gespielt hat, aber jetzt nichts irgendwie, wo man noch in Jahren groß drüber reden wird. Und die Entwicklung sehe ich dann wieder so ein bisschen, ja, okay, trauen sie sich jetzt gerade nicht groß zu innovieren? So, was kann man da jetzt machen? Kommt da mal nochmal was richtig Neues? Weil jetzt diese Wunderblumen waren ein nettes Gimmick, aber ja, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis das nächste große Mario-Spiel rauskommt. Und ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf Mario Maker 3. Vielleicht übernächstes Jahr. Also wenn nächstes Jahr Switch 2, dann könnte ich mir vorstellen, dass übernächstes Jahr Mario Maker 3 rauskommt. Das könnte dann nochmal wieder einen Push geben. Aber grundsätzlich bin ich vom Status quo, was Mario angeht, eigentlich ganz guter Dinge.
Bist du auch der Meinung, Gregor, dass Mario Wonder relativ wenig Innovation hat? Wie ist so deine Perspektive drauf?
Ich weiß nicht, ob ich es als Innovation betiteln würde, aber ich würde Matthias zu dem guten Teil beipflichten. Ich finde das Spiel super. Es wird bei mir auch sehr weit oben dann landen in meiner Jahresendliste, wenn ich die mal zusammenstelle, weil es war für die zwei Nachmittage, die ich es gespielt habe, einfach ein riesig großer Fun mit so gewissen Einschränkungen. Das hatten wir hier in der Sendung ja schon mal durchdiskutiert, so den Einsatz der Wunderblumen und andere Sachen angeht. Aber es ist mal wieder echt ein schönes 2,5D Super Mario hast, was du spielen kannst, war toll. Nur es war eben sehr kurzlebig. Ne? Also wahrscheinlich, wenn man direkt gegenrechnet, nicht unbedingt viel kürzer als jetzt ein Mario 3 oder ein Mario World, wenn du die ganz großen Klassiker dann herannimmst. Aber in meiner Wahrnehmung, das waren für mich Sachen, die ich über Jahre und Monate und Jahre hinweg replayed habe, sogar heute noch gerne spiele. Und Mario Wonder war so das Gefühl, ich habe es einmal geschafft, okay, ich bin fertig. Ne? Und es hat mir nichts gegeben von wegen, ich habe jetzt Bock, die Level nochmal zu spielen, um da nochmal irgendwie, selbst wenn ich, wie Kollege Fabian, nicht die Münzen alle eingesammelt habe oder alles, weil das Level-Design an sich macht Spaß einmal, aber so rein von der Mechanik her hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass ich da nochmal reinhauen will.
Es gab da auch nicht so viel zu suchen. Also das meiste habe ich dann doch irgendwie im ersten Anlauf 100% mitgenommen. Dann nimmst du die drei lila Münzen, die Wunderblume und dann die Fahne gesprungen. Also es gab genügend Level, die ich zu 100% direkt abgeschlossen habe. Da, die bieten halt nicht so viel Stuff zum nochmal suchen und reingehen. Und ich würde jetzt mal auch, ich hab's nicht nachgezählt, aber ich meine, Super Mario World hatte 96 Level.
Exits, nicht Level.
Exits, stimmt. so viele Exits hat.
Ganz
Mario,
richtig.
Ja, ist ja korrekt.
Richtig, weil es
das ist der Level
sind ja 50 oder 60.
Exits oder so. Ja, insofern. Aber ich glaube, so viele Level wird Mario Wonder nicht haben. Gerade mit den ganzen Verschnaufpausen-Fillern und so.
Rein aber, was so den Anspruch angeht. Und wir haben es ja auch beim wunderbaren Beans Versus gesehen, wo selbst ein komplett unerfahrener Mario-Spieler wie Timo, also nichts gegen Timo, weil das ist ein geskillter Gamer in vielen anderen Genres. Krass, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber dass der in ein, zwei Anläufen dann den Endboss legen kann, komplett.
Ja. Ist das schlimm?
Ja. Also ja, also
ja. Moment, man muss mal ganz kurz den Kontext setzen. Du bist aber auch jemand, der ein Skillset mitbringt, wo ich der Meinung bin, dass vielleicht 2% der Zielgruppe so dem entsprechen. Du bist jemand, der hier eine fucking Kaizo-Sendung moderiert hat. Und nonstop, jeden Tag Mario quasi atmet. Deswegen muss man das, glaube ich, also deine Meinung will ich nicht untergraben, aber man sollte das zumindest in den Kontext.
Das ist richtig, deswegen, ich tue mich manchmal auch schwer, so irgendwie den, weil ich weiß schon, dass ich natürlich ein Skill-Level habe, was ich nicht als generell Anspruch von so einem Spiel stellen kann. Aber trotzdem, wenn ich mir in Rückschau die alten Mario-Teile anschaue, haben die alle in irgendeiner Form mir mehr Herausforderungen gegeben. Genauso, und da auch optionale Sachen. So, es ist jetzt nicht schlimm, dass der Endboss von jemandem im zweiten Anlauf gelegt werden kann. Okay, aber gebt mir doch die Möglichkeit, gebt mir eine vernünftige Extrawelt, gebt mir irgendwelche besonderen Herausforderungen, die anderen Marios halt alle hatten. Also es gibt in Odyssey The Dark Side of the Moon und es gibt die Special World in SMW, die wesentlich schwerer ist als die in Wonder. Sie konnten das alles mal, aber in Wonder ist irgendwie nicht wirklich eine Herausforderung. Ich habe von vornherein das ganze Spiel gespielt ohne Abzeichen, weil ich direkt dachte, ich will es jetzt erstmal versuchen ohne Abzeichen. Und es hat ohne Probleme funktioniert. Und das Spiel gibt dir hunderte Möglichkeiten, dir das Spiel einfacher zu machen, aber es gibt mir keine Möglichkeit, das Spiel schwerer zu machen. Gib mir New Game
Plus. Hast du mal auf Unsichtbar komplett gespielt?
Das noch nicht, aber ich habe auch keinen Anreiz dafür, weil das Abzeichen für Unsichtbar kriege ich in der letzten Welt.
Das stimmt.
Und dann soll ich jetzt nochmal, ja okay, für mich kann ich es jetzt nochmal schwer durchspielen, aber es gibt irgendwie nicht so viel, das Spiel gibt mir nicht den Anreiz dazu. Und da wäre so ein New Game Plus irgendwie so, hey, versuch's jetzt nochmal so oder sowas. Warum gibt's das nicht?
Das ist echt aber ein ganz guter Punkt eben für die Leute, die dann das killige Jump'n'Run dann noch mal ausleben wollen. Wie eben, wenn ich mich ja, nee, was waren das so, Purple Galaxies oder sowas, die Coins oder so bei den Mario Galaxies oder alles, wo ich dann Blut und Wasser geschwitzt habe irgendwann mal, wenn du dich der Herausforderung stellen willst, um auf deine Frage eingangs noch mal einzugehen in dem Kontext, hier, so das Mario-Jahr 2023, muss man auch immer ein bisschen relativ sehen, weil Mario ist eigentlich als Charakter und als Marke von Nintendo so die Streusel, mit denen das Programm verfeinert wird. Die können ja sich entscheiden, wir wollen ein Kartspiel rausbringen, wir wollen ein Sportspiel rausbringen, lass uns Mario und Charaktere reintun, schon wird Mario-Spiel draus. Wenn du jetzt auf den Film schaust, von dem ich kein Riesenfan war, ich fand den in Ordnung, ne, aber wäre auch geil, wenn er geil gewesen wäre, meines Erachtens. Ne, hat gut genug funktioniert, hat ein auch super, ja genau, ne, hat, aber der Film hat ja das getan, was er machen sollte. Wir haben erst super spät erfahren, dass es überhaupt diesen Doppelschlag geben wird gegen Ende des Jahres. Ich glaube, es war irgendwie eine Direct im Juni oder irgendwie so, oder Mitte des Jahres. Es ist, hey, in ein paar Monaten, da kommt übrigens Mario Wonder, neues 2,5D Mario, übrigens auch Mario RPG Remake, von dem wir überhaupt gar nichts geahnt haben. Und da haben wir auf einmal zwei richtig geile Spiele hier, die aber beide recht kurzlebig sind, aus der Natur, weil es ein Super Nintendo-Spiel im Original ist bei dem RPG, was fast 1:1 mit Verbesserungen hier abgedatet wurde. Und das andere, um noch mehr die jüngere Zielgruppe mit reinzuziehen, aber dann nicht so richtig im Bedacht, was eher die langjährigen Mario-Fans gerne noch mal zusätzlich obendrein haben wollen. Ich finde es ein super erfolgreiches Jahr grundsätzlich mit Mario als Charakter. Ich selbst gravitiere ein bisschen mehr zu den, was das Jump'n'Run angeht, tatsächlich zu den Sandbox, Odyssey, Mario 64-Style-Games, die dann gekommen sind. Ich glaube, Odyssey 2 oder wie auch immer das nächste große Spiel, was vielleicht auch von Bowser's Fury inspiriert sein wird, wo du richtig eine Open World dann hast.
Ja.
Das könnte das sein, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich mich auf Monate mal drauf konzentrieren. Und bei Odyssey war auch das Geile. Da habe ich das Hauptspiel lang gespielt. Du hast die Dark Side da erwähnt, aber das war ein perfektes Switch-Spiel mitnehmen und da mal kurz ein paar Monde machen, während du unterwegs bist, für 10, 15 Minuten. Das wie die Schreine bei den Zelda-Spielen, ne, wo du mal kurz einen Schrein hier so wegmachen kannst. Und das Gefühl hatte ich jetzt nicht bei einem Wonder, wo ich nehme mal die Switch mit, da kann ich nochmal ein Level oder so machen. Das ist komplett weggefallen.
Kann ich alles komplett nachvollziehen. Ich fand Wonder an sich schon ganz interessant, weil der ganze Artstyle halt so einen krassen Wandel durchlebt hat. Und ich fand es auch witzig, dass sie das auch explizit mit dem Film erklärt haben, dass vor allem jüngere Menschen, wenn sie sich den Film anschauen, dass sie halt eine gewisse Erwartungshaltung, was die Qualität angeht der verschiedenen Animationen und dass sie besonders viel Wert darauf gelegt haben, kann man alles in den Ask the Developer Artikel durchlesen, die Nintendo zur Verfügung stellt. Ganz, ganz tolle Insights, finde ich. Und da wird unter anderem auch das mit diskutiert. Und das hat mir, also allein daraus habe ich schon extrem viel Spielfreude rausgezogen. Mhm. Es tut mir so ein bisschen weh zu hören, wenn ihr sagt, das ist so schnelllebig und wird irgendwann so in der Versenkung verschwinden, weil ich genau das Gleiche fühle. Weil ich 1:1 genau dasselbe Feeling hatte, als ich das beendet habe. Ja. Das Leveldesign ist toll, es macht Spaß, hat eine unheimlich süße und tolle Atmosphäre, finde ich. Aber du hast es gerade vorhin, glaube ich, ganz gut gesagt, ob ich wirklich jetzt in 5 Jahren so explizit daran denke, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Und das macht mich ein bisschen traurig.
Ja, es wird in unserer Bubble, sagen wir mal, schnelllebig sein. Oder weil wir als Content-Creator und Leute, die dann solche Spiele dann immer gerne replayen, nicht wirklich groß Anreiz haben. Es wird so oder so der Dauerbrenner von Nintendo sein, wo es mit einer Switch vielleicht sogar mal gebundelt wird oder sowas.
Und das ist das perfekte Spiel dafür. Ja. Vor allem, ich finde, es ist ein toller Einstiegstitel, vor allem für jüngere Menschen, die noch nicht sonderlich viele Jump'n'Runs gespielt und gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen darauf gemünzt, dass das nicht für die Hardcore-Leute sind. Ich glaube, da kommt eher so dann das 3D-Mario nächstes Jahr mit der neuen Switch, die dann mehr so darauf zielt. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation.
Aber da bist du, also, nee, ich geb's dir, ist ein super schöner Einstieg, aber wer steigt damit ein? Wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin jemand, der mit Mario noch keine Berührungspunkte hatte und ich möchte damit einsteigen, oder du bist ein Elternteil und sagst, welches ist denn gutes Mario-Spiel, mit dem mein Kind einsteigen könnte, dann fragst du irgendwen und dann ist Super Mario Odyssey und Super Mario Maker die bessere Wahl, weil du weißt, dass du damit mehr Zeit verbringen kannst, es hat mehr Abwechslung drin. Das ist also, ich würde beide Spiele für Einsteiger eher empfehlen als Mario
Wonder. Du denkst logisch und nicht emotional genug.
Ja, nee, Moment. Ich bin da, aber ich würde da auch tatsächlich Kontra geben, weil ich vor ein paar Monaten jüngere Menschen in meinem Umfeld, in Family, meine Switch in die Hand gedrückt habe und ich habe sofort instinktiv Odyssey angemacht, weil das einer meiner absoluten Lieblings-Jump'n'Runs. Mhm. Und die sind einfach überhaupt, die sind gar nicht auf ihr Leben klargekommen. Okay. Also was die Kamerasteuerung angeht, dann hast du Cappy, die haben relativ wenig 3D-Spiele gespielt. Du überforderst total junge Menschen damit. Und so ein Mario Wonder, links, rechts, ein Elefant, sold. Und ich glaube, deswegen meinte ich, ja, wir sind da vielleicht zu doll in unserer Bubble, wir gucken da vielleicht ein bisschen zu spitz drauf. Deutlich interessanter für uns wird das, glaube ich, nächstes Jahr, wenn die neuen Titel rauskommen. Nostalgie wird da natürlich auch noch mit eine Rolle spielen, bei Paper Mario, bei mir zumindest. Und vor allem, was so komplett neue Titel angeht, Mario Maker. Ob das wirklich kommt?
Das wäre schön.
I don't know. Ich würde es lieben. Aber
nächstes Jahr auf keinen Fall. Also das warten wir erstmal ab, ob nächstes Jahr wirklich der Switch-Nachfolger rauskommt, womit ich ja gerade rechne, ob es vielleicht nächstes Jahr Weihnachten ist. Und ich meine, Mario Maker 2 ist jetzt auch schon 4 Jahre alt, meine ich. Müsste 2019 gewesen sein.
2019, ja.
Ja, also ist jetzt schon 4 Jahre alt, dann wären wir bei 6 Jahren. Das wäre so ein Zyklus, wo ich mir vorstellen könnte, dass Mario Maker, weil Mario Maker 2 wird immer noch gespielt, es wird immer noch Content created und wird seit Jahren von Nintendo links liegen gelassen. Mhm. Würde mich sehr wundern, wenn es da nicht einen Nachfolger gibt dann. Und dann recht zeitnah. Und dann vielleicht sogar mit Mario Wonder als Bausatz dabei. Das würde ich ja mega feiern. Das wäre halt episch.
Ja, aber das wäre geil.
Bausersatz.
Stark.
Gibt es denn überhaupt schon irgendwie Ankündigungen, was Nintendo nächstes Jahr bringen wird? Weil nach der Barrage von allen Publishern dieses Jahr, so, ich müsste noch mal gucken, was überhaupt für nächstes Jahr
angedacht wird. Das Peach-Spiel, genau.
Fällt Show.
Ja. Ah ja, ach, Mario vs. Donkey Kong Remake.
Das stimmt.
Das Nintendo DS-Ding.
Das gibt's auch.
Aber ansonsten müssen wir noch mal gucken, was die haben. Genau. Princess Peach Showtime. Im 22. März habe ich hier stehen.
Ja, bis März ist alles angekündigt, weil da das Geschäftsjahr von denen beendet wird.
Aber insofern, ich bin ja auf Nintendo, macht ja Gott sei Dank recht kurzfristige Ankündigungen. Also das heißt nicht, dass es nichts gibt.
Freue ich mich drauf.
Ist auch ein Remake, glaube ich. Oder Remaster. Ja. Keine Ahnung. Blicke ich da auch nicht mehr hin.
Ja, Metroid Prime 2 Remastered.
Ja, das ist wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich.
Ziemlich, ziemlich sicher.
Ja.
Eine letzte Sache. Ich finde es ganz geil, dass wir diesen Mario-Push sehen mit dem Film, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn der Zelda-Film irgendwann in 10 Jahren kommt, dass da Zelda halt so ein bisschen gepusht wird. Eventuell, ich gehe mal davon aus, so meine interne Antizipation sagt, in 5 Jahren kommt der Film und im selben Jahr kommt das neue Zelda vielleicht. Mhm. Und
dann will ich dich aber sehen, wenn wir hier sitzen nach dem Zelda-Film und dann kommt das Zelda 2D-Spiel raus, was du mal eben durchgezogen hast als Snack und das ganz schön aussieht für Einsteiger ist. Und dann sagst du, ja, aber ach ja, schon ganz schön, aber
ey, bei Link's Awakening hatte ich eine gute Zeit.
Aber es war ja ein Remake. Wir reden ja von einem neuen Teil. Wenn es ein Remake oder Remaster ist, dann geschenkt. Aber
zwischendurch nochmal, Nintendo wird nochmal wieder jede Menge Remaster, Remake-Filler zwischendurch mit reinschmeißen. Ja, also nicht Filler, dass die Spiele komplett gehaltlos sind, aber wo sie nicht komplett von vorne anfangen müssen. Ich hätte bitte sehr gerne ein The Legend of Zelda 2 Remake, Sidescrolling.
Zwei.
Oh. Ja. Also so wie die jetzt Mario RPG Remake in dem Look.
Du wünschst dir
so
sehr viel, Gregor.
Ja. Wilde Wünsche.
Irgendwann werden mal die Nintendo 3DS Ports als auch Zelda Games dann mal für die Switch oder Switch 2 erscheinen. Also Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D und The Link Between Worlds muss nochmal neu kommen.
Oh, Between Worlds, ja.
Ja, sowas in der Form und bestimmt auch, na gut, die haben wir alle auf der Wii U bekommen, die müssen ja auch irgendwann mal auf Switch 2 dann rauskommen mit Wind Waker und mit Twilight Princess.
Erstmal Twilight Princess HD in irgendeiner Form.
Das HDD. Ja. HHD.
4K.
Ja. Ja, mit Nintendo wird's, glaube ich, nicht langweilig die nächsten Monate und vor allem das nächste Jahr. Wie kann das sein, dass wir kurz über Mario RPG gesprochen haben und jetzt eine halbe Stunde über alles andere? Naja, vielen Dank, Matthias, für deine Eindrücke. Lieber Gregor, machen wir bei dir weiter und zwar mit Decarnation. Ich glaube, das ist ein Spiel, das du schon mal kurz hier mitgebracht hast, oder?
Ja, vor ein paar Monaten, da hatte ich es mal angefangen, habe es jetzt durchgespielt, dauert so 4-5 Stunden. Können wir auch ganz kurz dann fertig machen. Das ist,
ich finde es toll, also red gerne drüber.
Ja, es ist ein kleines Adventure oder so fast Point and Klick in der Art, wobei es sind so ein paar kleine Minispiele drin, so Rhythmus-Games und alles. Ist so eine psychologische Horror, kann man sagen. Geht es um eine junge Frau in Paris Anfang der 90er, die Schwierigkeiten mit dem Älterwerden hat und sich in einer sehr prekären Lage findet, dass die im Keller eingesperrt wurde von einer bestimmten Person und dort nicht mehr rauskommt. Und man spielt das aus der Perspektive von dieser Person. Und es ist teilweise sehr mindfuckig gemacht. Also wenn man jetzt den Trailer sieht, die Leute, die Videoversion hier schauen, die haben sehr viel Aufwand in das Pixel-Art-Design, gerade mit so schweren Designs da reingemacht. Das hat mal wohl als RPG-Maker-Spiel angefangen, bevor die auf eine andere Engine, Mr. Unity, gewesen sein, gewechselt sind, um da wohl noch mal extra mehr was an Aufwand reinzutun. Rein mechanisch, was so die Minigames und ab und zu mal Rätsel, die drin sind, das ist jetzt nicht so der große Knaller, was also Gameplay und so weiter angeht, aber die Geschichte und das Storytelling, grandioser Soundtrack, ja, teilweise so gesungener French Pop oder sowas dann mit dabei. Das war so ein ganz einnehmendes Erlebnis, was du für 4-5 Stunden haben kannst, habe ich jetzt finalisiert und das ist schon, das kommt bei mir auch irgendwo auf die Top-Liste mit drauf, aber da muss man schon Bock und die Nerven für haben.
Was mich interessiert, wie gesagt, du hast das ja schon vor ein paar Monaten sogar, glaube ich, mitgebracht. Was hat dich motiviert, das nochmal auszupacken? Hattest du das nur ewig auf dem Schirm oder gab es da so einen bewussten Moment, wo du meinst,
ich hatte das fast fertig und dann, wie so oft, es kommt was dazwischen und so weiter und zuletzt nochmal, ich habe für den Retro-Club Sachen vorbereitet, was waren so interessante kleinere Games oder so Neo-Retro-Style, also Spiele, die so aussehen, als ob die auf alten Geräten hätten rauskommen können. Was war so eine interessante Sache und die Carnation wollte ich auf jeden Fall da mal zeigen. Und ich habe da ja noch so ein bisschen.
Geil.
Na, und dann habe ich das doch mal finalisiert und fertig gemacht und bin ganz froh, dass ich es beendet habe. Und ganz ehrlich, vor allem in Sachen Soundtrack muss es auch noch mal irgendwo auf die Listen rauskommen. Das ist so auch ein Game, das wenige Leute auf dem Schirm haben. Sind aber dann nicht ultra lang, zum Glück, weil noch viel mehr, glaube ich, hätte es nicht getragen, so vom Inhalt her. Ich hätte vielleicht sogar noch mal ein bisschen tighter sein können. Aber um das Erlebnis von jemandem, der lange Zeit in einem Keller eingesperrt ist, dann wieder zu spiegeln, passt es vielleicht.
Ja. Matthias, gibt dir das irgendwas? Findest du das interessant?
Voll. Also, ich weiß jetzt nicht. Also, ich erinnere es direkt an 2 Spiele. Zum einen Omori, wobei ich das gespielt habe. Aber das ging so in die Richtung, meine ich. Das war ja auch so Pixel-Psychedelic-Horror.
Wobei das mehr so RPG ist.
Ja. Und vom Look her, von den Figuren her, erinnert es mich gerade an The Hex, der Inscription Pony Island-Vorgänger, den ich auch sehr gefeiert habe, der auch so diese Meta-Ebene und so weiter spielt. Was ich auch empfehlen würde an dieser Stelle. Insofern kommt bei mir auf die Liste, über den Pile of Shame würden wir später noch reden. Ich glaube, zurzeit ist die Liste zu lang, als dass ich mich da wirklich akut mit beschäftigen werde. Aber doch, habe ich Bock auf sowas.
Ja, so. Es wäre eine längere Bahnfahrt auf dem Steam Deck oder so. Oder auf den anderen Plattformen.
Ich habe am Wochenende wieder eine Zugfahrt vor mir. Vielleicht. Mal schauen, vielleicht.
Wenn du was lesen
möchtest. Was kostet es?
Müsste ein 20 gewesen sein, okay. Aber das ist auch schon ein paar Monate her.
Wenn das eure Liste noch zulässt, Decarnation, dann könnt ihr euch das holen für die Switch und für den PC. Und gerade ist auch im Angebot. Kostet normalerweise 15,99 hier für den PC und aktuell für unter 10 Euro zur Verfügung.
Stimmt, wir haben ja noch die Black Friday, Cyber Monday, Black Week.
Herbst-Sale.
Ja.
Wo die Preise wieder hochgesetzt werden, damit sie wieder Discounts machen können. Mittlerweile.
Ist auch Steam Deck verified, sehe ich hier gerade. Von daher, falls euch das interessiert, guckt euch das gerne an. Ich sehe hier auch eine Demo. Fantastic. Machen wir weiter. Vielen Dank, lieber Gregor. Matthias, du hast ein tolles Spiel mitgebracht. Das will ich seit Ewigkeiten hier im Game Talk behandeln. Umso schöner, dass du es endlich mitgebracht hast. Und zwar heißt das Humanity.
Ja, Humanity.
So geil. Richtig cool, dass du das gespielt hast. Erzähl bitte darüber.
Ich hatte, keine Ahnung, was war das? Auf irgendeiner PlayStation, wie heißt die? Sony Direct?
Auf einer State of Play war
es. State of Play heißt es. War
irgendwann so ein PlayStation VR, so um den
Druck. Genau, das war, fand ich sehr spannend. Irgendwie vom Look her dachte ich so, okay, was zum Henker soll das sein? Dann kam es ja dann irgendwann raus und ich dachte, okay, Lemminge letztendlich. was mich dann auch nochmal interessiert hat, weil ich so, solche Spiele auch gerne mache. Und dann war es letztens irgendwann dann für umsonst im PS Plus, meine ich. Und dann habe ich mal wieder so eine Liste durchgeguckt, was könntest du mal noch mal runterladen oder vielleicht mal spielen. Hab das installiert und dann war es mal irgendwie so einen Abend, wo ich dann so, okay, jetzt noch irgendwas Kleines spielen. Ach, guck mal, da kannst du ja mal reinschauen. Und dann bin ich echt hängen geblieben. Also es war dann wirklich so angefangen und dann direkt ein paar Stunden gezogen, dann auch eine zweite Session reingemacht, weil es echt sehr kurzweiliges Lemming ist. Mit einer sehr netten Geschichte irgendwie, sehr charmant erzählt. Man fühlt sich sehr smart, wenn man es spielt. Es ist sehr gutes Schwierigkeitslevel. Hat ein paar neue Funktionen immer wieder, also sehr abwechslungsreich. Hat mich echt überrascht, wie cool das ist. Ich dachte vor allen Dingen, es ist sowas Kleines, irgendwie, wo so ein bisschen Tech-Demo, manchmal hast du ja sowas. Ja. Die Mechanik wird drin und dann wird's so krass komplex, wo es nur eine Lösung gibt, wo du ewig lange suchen musst und so. Sowas hatte ich erwartet, wo ich nach einer Stunde auf zwei verstanden habe, wie es geht, und dann lasse ich es wieder liegen. Aber es hat schon echt jede Menge neue Funktionen immer wieder eingeführt, dass ich echt dran geblieben bin. Es macht echt viel Spaß.
Ist von Enhanced. Die haben, ich glaube, deren bekanntestes Spiel in letzter Zeit war Tetris Effect. Tetsuya Mitsuguchi war unter anderem Producer. Der hat an Raz mitgearbeitet, an Tetris Effect natürlich auch.
Child of Eden
natürlich, ja. Und genau in dieser Richtung kann man sich das auch vorstellen, Humanity, zumindest was so die Atmosphäre angeht. Spielerisch ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Lemming beschreibt das, wie ich finde, ganz gut. Ich habe leider nur die Demo damals gespielt, die es auch nur zeitbegrenzt gab. Und die hat mich total gehuckt. Ich fand das so nice, wie das so langsam anfängt und uns immer krasser und weirder und absurder wird. Und hier, falls ihr die Videofassung gerade seht, geht das einfach nur noch steil. Da hast du ganze Giganten, die aus Menschen geformt sind. Und du daraus resultierend halt Rätsel löst. Finde ich Hammer. Hat leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich finde. Relativ wenig wird darüber gesprochen. Ist ein Digital-Only-Spiel. Kam unter anderem für die PlayStation VR raus. Für den PC auch, und weil wir immer den Game Pass erwähnen, kann man hier mal kurz einwerfen, ist für den PlayStation Plus Enhanced, Plus Extra, also eins drüber, also der mittlere Tier.
Genau.
I don't know. ist auf jeden Fall auch mit enthalten.
Ich kann ja sagen, also ich hatte auch voll Bock drauf, aber ich habe es ein bisschen aus dem Auge verloren. Einer der Gründe, ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass es ein PSVR 2 exklusives Game ist, warum auch immer. Ich hatte es so abgespeichert, weil es da im Zuge mit angekündigt wurde, als PSVR 2 war. Ich weiß, dass wir hier in der Sendung noch, als wir das vorgestellt haben, ich glaube, da war parallel zum Launchtag noch so die State of Play. Könnte sein, dass es eventuell da war. Es ist ja kein VR-exklusiver Titel. Und dementsprechend hatte ich das so, okay, falls ich irgendwann ein VR habe, schaue ich rein, aber man kann ja auch so zocken.
Ja.
Na, und vor allem funktioniert das toll. Also es hat echt viel Spaß gemacht, nur am Fernseher und wie gesagt, auch nur die paar Level, die ich bisher gespielt habe. Guckt euch das bitte mal an, wenn ihr eine PlayStation habt und euch diese Bilder gerade gefallen haben. Humanity. Ich wollte, habe gerade nachgeschaut, wie viel das, oder kurz nachgedacht, wie viel das kostet, aber wahrscheinlich wird das nicht mehr als 30 Euro kosten.
Nein, auf keinen Fall.
Check das mal
ganz kurz. Ich glaube, 30 was zu Release oder so. Also, ich hätte jetzt irgendwie gesagt 15.
Jetzt Black Friday.
Mal 20 gucken. Euro?
Oh, doch, 20.
Entschuldigung.
Okay.
Mit safe mit Discount 20 Euro.
Also ah ja, 30, okay. 30, ohne kostet es 30, aber ja, guck mal. Da werde ich zuschlagen. Ich werde jetzt nach der Sendung mir dieses Spiel kaufen für ein 20, weil ich das Gefühl habe, das wird sich für mich zumindest auf jeden Fall lohnen.
Ist halt so ein bisschen absurder Humor, so ein bisschen Japano-Style. Ja. Man muss halt am Anfang musst du ablegen, dass diese Menschen, die da in den Abgrund laufen, halt keine Menschen sind in dem Sinne, so wie so mit dem menschlichen Leben umgegangen wird und das Ganze. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen, von der Stimmung her, aber wenn man das kann, ey, mega, macht sehr viel Spaß.
Cool. Puzzle-Game. Sehr schön. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast und das hier vor allem bei mir nochmal auf die Fahne gepackt hast.
Happy to help.
Ja, ein Demo gibt's immer noch so im Steam, bei Steam. Also
echt? Cool. Alles klar. Das soll's zu Humanity gewesen sein. Machen wir weiter mit Gregor. Gregor, kann es sein, dass du irgendwie deine Grafikkarte repariert hast? Oder warum hast du Alan Wake 2 beendet?
Du hast auf der PS5 gespielt.
Ach, ja.
Ich hab's refundet und dann für Konsole gekauft.
Ja, stimmt.
Also wenn man im Leistungsmodus da spielt, es hat schon so shaky Framerates irgendwann gegen Ende hin auf der PS5, wobei es ging schon dann, wenn man sich halbwegs dran gewöhnt hat. Aber nein, ich habe endlich mal die Gelegenheit gefunden, Alan Wake 2 richtig zu spielen und dann auch durchgespielt, habe so knapp 20 Stunden oder so dafür gebraucht.
Okay.
Und bin ziemlich angetan, muss ich sagen, vom Spiel. Wobei, ich musste da erstmal warm werden oder so damit. Irgendwie über diesen Hubbel am Anfang hinwegkommen. Wir haben eingangs mit Wirt damals, glaube ich, als das Spiel rausgekommen ist, kurz mal reingeschaut. Und ich bin dann zwischendurch mit den 5000 anderen Sachen nicht ganz dazu gekommen, das vernünftig zu spielen. Und hab's auf der PS5 jetzt hier ausgeholt. Ich finde, es ist, es hat ja riesig hohe Wertungen bekommen. Ne? Ist ja auch mit bei den Game of the Year Awards hier mit dabei.
Nicht hat nur eine
90 plus. Ja. Überall. Ich würde nicht ganz bei den 90 plus oder so einsteigen, wobei meine Meinung hat sich immer weiter gebessert, je mehr ich gespielt habe. Ich finde, es ist mechanisch, rein was so das Gameplay angeht, nicht unbedingt das allerbeste Survival-Horror-Game oder so.
Mhm.
Also so rein was Level-Design angeht und so von wegen wie das Schussverhalten von Alan Wake und Saga. Dort ist also so entlang bewegen, jetzt wieder mal mit einer Taschenlampe draufleuchten. Du hast einen vergleichsweise langsamer oder deine Charaktere sind nicht die allerschnellsten, mit denen du unterwegs bist, aber die Gegner flitzen hin, als ob sie so den Turbo hin und her haben und du musst immer das mit dem Anleuchten machen. Plus die ganzen geilen grafischen Effekte, die drüber liegen, machen es für dich auch nochmal so ein bisschen schwieriger, das zu unterscheiden. Wo ist jetzt noch mein Gegner? Da ist noch ein Schatten, in den ich reingelaufen bin. Also so, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, wie das Gameplay so grundsätzlich ineinander greift. Ansonsten ist es recht standardmäßig vom Spiel, so Survival-Horror, große Komplexe oder sowas. Oh, jetzt gibt's wieder ein Hotel, wo man unterwegs ist. Oder in der U-Bahn-Station, also so die typischen Örtlichkeiten, die man hat. Aber dann verschlängelt mit ein paar Ideen dann obendrauf bei, unterscheidet sich jeweils ein bisschen, wenn du mit Saga und auch mit Alan Wake spielst. Sie sind dann in unterschiedlichen Sphären unterwegs, sagen wir es mal. Bei Alan Wake ist es so, wenn du mit ihm spielst, kannst auch wechseln innerhalb des Spieles hin und her ab einem gewissen Part. Also, dass du nicht auf die eine Schiene, dass es nicht exakt 50-50% ist, aber du kannst schon ein bisschen so adaptieren, dein Erlebnis in der fortlaufenden Story. Während Alan Wake dann in so einer übernatürlichen Welt drin ist, wo alles irgendwie dann auch sehr mindfuckig gemacht werden kann mit der typischen Narration, die er im Hintergrund hat, hast du auch noch so die Möglichkeit, mit einer Lampe dann das Level-Design zu ändern und teilweise in gewissen Gegenden dann umzuschreiben, was gerade passiert in deinem Kopf, in deinem Mind Palace oder in deinem Zimmer, dass du dann gameplay-technisch noch dann dich nicht nur auf die Karte verlassen kannst, sondern im Level-Design immer gucken kannst, ich komme da nicht vorbei, vielleicht schreibe ich mal diesen Level um und alles.
Mm-mm.
Wenn du da einmal drin bist, funktioniert es schon ganz gut. Was mich am meisten dran gehalten hat, ist einfach der Style von Remedy und das Storytelling.
Ja.
Es kann teilweise auch anstrengend sein, muss ich sagen. Sehr viele Jumpscares zwischendurch drin, also läuft weiter und dann laut schreien Jumpcuts dann mittendrin. Das wird nicht weniger gegen Ende.
Mhm.
Wenn dann sogar mehr. Hier sieht man jetzt hier bei dem Gameplay so ein paar Kampfsequenzen oder so. Bei Saga, wenn du mit dir unterwegs bist, hast du ein bisschen so Sandbox-Elemente mit so Sidequests, die du und so weiter machen kannst. Aber das Storytelling hauptsächlich hat mich da so dran gehalten, vor allem, weil es echt cool inszeniert. Diese Mischung aus real gedrehten Szenen mit Gameplay mit drin, hat auch ganz gut für mich gezündet. Ich habe gemerkt, ich hätte vielleicht doch lieber noch mal Alan Wake 1 vorher spielen müssen. Ich habe es damals nah beim Launch gespielt auf der 360, also fast 12, 13 Jahre her.
Du hast es aber damals durchgespielt.
Ich habe es damals durchgespielt, aber es sind auch 12, 13 Jahre. Klar. Ich bin ein alter Mann, also ich vergesse vieles. Vor allem was dann 12, 13 Jahre dahinterher ist, wenn es um bestimmte Charaktere geht oder wen hast du schon mal getroffen und alles. Das Remaster selbst von vor 2 Jahren hatte ich nur mal kurz angefangen, um reinzuschauen, aber wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich mich noch mal aufgefrischt hätte, weil es ist eine direkte Fortsetzung. Es kommt wieder also sehr viele Callbacks vor. Control spielt da auch jede Menge rein, muss ich sagen. Also gerade was so das FBC und alles angeht. Und du hast Control oder hast es so
gespielt? Ja, Control habe ich gespielt. Ich habe es absolut geliebt. Und das ist so frustrierend. Ich gucke mir jetzt hier gerade wieder das Material an. Wir haben gerade Gameplay am Laufen. Und, oh Gott, das ist mir zu intens, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe so Bock auf diese Welt. Ich liebe Remedy, ich liebe Alan Wake. Also auch den ersten Teil konnte ich noch halbwegs spielen. Aber jetzt machen sie ja einen Double-Dip, was so die Horror-Elemente angeht. Oh. Wenn du jetzt noch on top sagst, du hast da, wie heißen die? Die Jumpscares?
Ja.
Oh, weiß ich nicht, ey, da muss ich das bei Tageslicht mit 10 Lampen an im Zimmer spielen.
Also ja, ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie es sich für dich anfühlt. Erschrocken, also ich habe mich null erschrocken, aber das war null gruselig für mich.
Okay.
Es war sehr stimmungsvoll, will ich sagen. Wobei es geht sehr stark eben auf diese Horrorschiene. Es hat wieder, ähnlich wie Control, ein paar echt coole Versatzstücke, wie es so mit der Wahrnehmung spielt.
Und ja, auch darauf
so ein paar coole, echt coole Sequenzen, wo du sagst, ah, haben sie ziemlich clever gemacht hier. Das Gameplay hält sehr häufig an, um dir quasi Cutscenes in der Gegend zu zeigen oder so. Ne? Du musst dann wieder so kleine Mini-Rätsel lösen, wie bei, wie ist es damals noch, Hellblade? Ne? Stell dich in die richtige Perspektive und dann siehst du ein aufgenommenes Video, was sich vor deinen Augen abspielt, für eine Minute, bevor du dann weitergehst. Damit wird ein bisschen zu inflationär umgegangen. Also es ist cool, aber es ist relativ inflationär. Und je weiter ich gespielt habe, wie gesagt, so an das Gameplay gewöhnen und wie die Waffen-Upgrades funktionieren, wie grundsätzlich so die Struktur ist. Ich wurde von der Story reingesogen, wenn man auch mit diesem doch eher verquerten Storytelling vernünftig zurechtkommt, weil es teilweise sehr kryptisch und du musst dann schon mal in dich gehen. Du hast ja auch diesen Mind Palace, wie schon erwähnt wurde, dann mit den Charakteren dann in diesem kleinen Raum bist und dann wie so eine, ja, die Wand mit den Fäden, die Hinweise hin und her packst, damit du mal ein bisschen besser verstehst und die Charaktere für dich wiederholen, was es ist. Ich war gestern Abend kurz vorm Ende, weil ich gesagt, okay, lass mich dann nochmal durchspielen, weil ich habe jetzt Bock zu wissen, wo es hingeht. Ich finde das Ende nicht so gelungen, muss ich leider sagen.
Aha.
Also so von da aus, ohne dann zu viel vorwegzunehmen, weil ich glaube, die haben schon sehr deutlich gewusst, dass sie in Alan Wake 3 machen.
Und ja, dieses ganze Control-Remedy-Universum, es kommt ja auch Control 2 und da wird es wahrscheinlich auch einflechten.
Ja, aber für ein Sequel von dem Game, auf das man 13 Jahre gewartet hat, in so einem Fall, ne, um dann fortzusetzen, das war ja schon sozusagen am Ende vom ersten Teil doch mit einem Cliffhanger so auf der Art, was passiert mit Alan Wake, wird jetzt dann groß und breit erklärt und neue Mysterien aufgetan und so weiter und andere Twists auf die Story gegeben. Das hat sich fast so angefühlt, oh, jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt müsste noch mindestens eine halbe Stunde kommen und dann will mir eine Handvoll Antworten geben und sehr viele Fragen aufgeworfen, wo ich auch schon im Kopf war, okay, ich könnte mir denken, das geht in die oder die Richtung. Da wird nicht so viel mit dem Abschluss gemacht, dann gegen Ende. Und es hätte nur noch gefehlt, dass da auftaucht, okay, we will return in Alan Wake 3 und so weiter. Und es ist ein netter Moment, wo das Spiel aufhört, aber ich habe mich mit zu wenig zurückgelassen gefühlt dafür, dass ich jetzt so investiert war in die Story. Und endlich war ich mal an dem Punkt, okay, ich habe mich bis hierhin hingearbeitet und teilweise auch die nervigen Boss-Encounter hinter mich bringen können. Weil das waren so typische Gauntlets, häufig mal wieder irgendwo reingeworfen und 500 Gegner kommen auf dich zu und die musst du dann wieder alle dann weghaken. Und das hätte es meines Erachtens doch mal ein bisschen geschickter machen können. Dafür, Control fand ich auch super. Ich finde, Control als Spiel gefällt mir besser. Dieser Metroidvania-Ansatz und mit diesen ganzen Gameplay-Features und mit dem Charakter der Gabe, das als jetzt dieses Standard-Gegner anleuchten und ausweichen, darauf hoffen, dass sie nicht um dich drumherum sippen. Hab auch sehr viele Encounter ausgelassen, muss ich sagen, weil so gerade so in den Nebenquests, wenn ich zwischen zwei Storypunkten unterwegs bin, soll ich noch diese eine Hütte erkunden. So, ich finde da mehr Ressourcen, um Gegner zu bekämpfen, wo die Ressourcen wieder draufgehen. Also verschwende ich letzten Endes meine Zeit, so für ein Gefühl, wenn ich dann das so mache. Und dann sage ich, wozu diesen Gegner bekämpfen, wenn ich einfach dran vorbeilaufen kann in sehr vielen Gelegenheiten. Und ich würde nicht bei diesen 9-Plus-Wertungen dann landen. Ich muss das noch jetzt sacken lassen, weil ich jetzt erst gestern dann durch habe. Es wird wahrscheinlich recht hoch in meiner Einschätzung landen. Aber bei den vielen super starken Horror-Games dieses Jahr, was du mit Resi 4 Remake hattest, was du mit Dead Space Remake hattest, was du mit Dead Island 2 hattest zum Beispiel. Muss man mal gucken, wo es landet am Ende dazwischen. Aber ey, es ist einfach sehr viel cooler Stuff mit dabei. Und der Janitor ist auch.
Wie heißt er? Artie. Ja, genau. Matthias, hast du mit Alan Wake irgendwelche Berührungspunkte?
Null. Also bisher gar nicht. Ich hab letztens festgestellt, dass ich noch nie ein Remedy-Spiel gespielt habe. Control liegt lange, könnte auch noch auf die Liste später drauf. Also den hatte ich irgendwie da. Ich habe Alan Wake 1 im Remake, glaube ich, einmal angefangen, aber mein Laptop hat zu sehr geruckelt. Da habe ich gedacht, das machst du irgendwann mal, wenn die Technik besser ist. Doch gar keine Berührungspunkte bisher.
Ich würde sogar fast sagen, guck dir Alan Wake 1 in einem Video an und
es gibt einen 4-Minuten-Trailer, Previously in Alan Wake. Ja, da kriegt man die ganze Zeit. Ja,
mir wurde auch häufiger gesagt, dass Control wichtiger wäre für Alan Wake 2 als Alan Wake.
Ja, das weiß ich nicht, aber also allein spielerisch ist Control halt so viel interessanter und spannender als Alan Wake. Auch wenn die Atmosphäre bei Alan Wake halt cool ist und auch die ganze Musik und so, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, also die Musik ist geil bei Alan Wake 2. Auch wegen den Liedern dazwischen und auch, was die Musik innerhalb des Gameplays machen. Sagt, ohne zu viel zu verraten, da gibt es wieder ein paar echt coole Sequenzen.
Ach, Hammer.
Ich war mehr vom Control am Ende erstmal abgeholt, so nach dem ersten Eindruck.
Verstehe. Okay, ja, da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Alan Wake 2 gibt es für alles Mögliche, leider nur digital, nicht für Disc, haben wir auch schon ausführlichst besprochen.
Aber Discount gerade aktuell meint, dass du nochmal für ein 20 oder 15 und 20 weniger bekommst.
Holy shit.
Irgendwie so.
Also ich fand den Wortbeitrag gerade ziemlich gut.
Ich fand den auch, der hat mich richtig obwohl.
Richtig drangehängt. Aber es war, also man hat für das Geld, was man bezahlt, ich habe jetzt auch auf der PS5 dann 60 Euro bezahlt, glaube ich, als Download. Oder waren es? Nee, ich glaube doch 60 Euro. Und 50 auf dem PC, wenn man sich dafür meine ich holt, also nochmal günstiger. Und jetzt nochmal runtergesetzt mit irgendwie Discount. Also du kriegst schon echt viel Gegenwert für das Spiel. Eine Retail wäre mir lieber gewesen, ganz ehrlich. So eine schöne Collector's Edition dafür.
Ja.
Kommt bestärkt noch.
Da wärst du wahrscheinlich nicht der Einzige, was das angeht. Ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück, frühstücken die letzten Spiele hier ab und dann geht es zu unserem Pile of Shame. Bis gleich.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Und da sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Gregor, mit Matthias und mit mir. Gregor hat gerade in der Pause gemurmelt, ich hätte sehr gerne einen Max Payne.
Ich habe sofort
revidiert.
Sonst gibst du dir 700 Drohberichte.
Beruhigt euch da draußen.
Er hätte es gerne.
Kurze Frage dazu, aber musst du nicht antworten, wenn es so doll Spoiler ist? Ich habe mir natürlich hier und da trotzdem ein bisschen Alan Wake 2 angeguckt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und da habe ich ein paar Sequenzen gesehen, wo Sam Lake mit dabei ist, der Creative Director, der Writer. Und natürlich, man weiß es, er war auch damals Modell für den Hauptcharakter von Max Payne.
Ist auch die gleiche Stimme wie damals, übrigens, die ihn überspricht.
So, da kommen wir zu meiner Kernfrage. Wir haben Sam Lake, wir haben dieselbe Stimme von Max Payne und, wenn mich meine Augen nicht ganz getäuscht haben, haben wir sogar denselben Mantel oder so, oder zumindest so Kleidung, die Richtung Max Payne geht. Haben wir da einen Meta-Verweis auf Max Payne, weil Max Payne Remakes von Remedy unter anderem in Arbeit sind. Und wir wissen, Remedy macht ein Meta-Universum auf. Spielt das da auch mit einer Rolle? Bin ich da auf der falschen Fährte? Was geht da vor sich?
würde fast eher für mein Gefühl falsch sagen von da aus. Also du liegst nicht falsch damit, dass die schon so ein bisschen diesen Vibe dann wieder herstellen, weil du siehst das Knautschgesicht von Sam Lake. Es ist für mich untrennbar als damaliger PC-Spieler eben mit Max Payne dann verbunden. Es ist nicht der Charakter, den er darstellt, Agent Casey oder sowas, der Fox Mulder sozusagen im Spiel, das Äquivalent von Saga, die du dann spielst, so die Dana Scully, mit der du unterwegs bist. Der ist kein Charakter wie Max Payne an sich. Ja, das ist ein Detektiv. So, und Max Payne war auch diese erhöhte, so von wegen, oh, es war eine dunkle Nacht und ich bin da so und da durchgegangen. Diese Narration ist so nicht im Spiel von dieser Figur. Ich habe so außer dem Visuellen nicht so richtig die Verbindung dann dazu gehabt. Vielleicht sind mir auch die subtileren Max Payne-Verweise dann so entgangen, weil es auch schon mal eine Zeit lang her ist. Ich weiß nicht übrigens, ob wir dann Sam Lake bei den Max Payne Remakes auch als Gesicht wiedersehen, weil zum dritten Teil haben sie ja, glaube ich, dann, dass der Schauspieler ist da reingegangen. Also, ja. Das ist ein bekannter, der Sam Lake hatte das Gesicht dazu gepackt, aber die Stimme war ja ein richtiger Schauspieler, in Anführungsstrichen, ne?
Das stimmt wohl, ja. Das,
ne? Und bei Max Payne 3 hatten sie ja auch, glaube ich, seinen Konterfei dann mit reingetan. Also, es kann sein, es ist fürs Remake, und bei Teil 2 war ja auch schon voll anders ausgesehen, ne? Wenn man sich zurückerinnert.
Ja, gut, vielleicht war es dann doch Wunschdenken.
Aber wie hast du dich so gefreut?
Ich will's auch nicht diskreditieren. Es war so, solche Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Und ich finde, Max Payne ist auch ein wesentlich kohärenteres Erlebnis insgesamt als jetzt so Alan Wake, was auch in eine andere Richtung geht. Ich will mal sehen, was sie daraus machen. Und nichts gegen Sam Lake an sich. Der macht seinen Job hier in Ordnung in dem Spiel hier. Aber die anderen sind wirklich besser, was das Schauspiel angeht. Meines Erachtens.
Na gut, okay. Komm, jetzt ist es aber auch gut mit Alan Wake 2 und mit Sam Lake, meine Güte. Ja, habe ich auch hier das Fass wieder aufgemacht. Matthias, du hast noch ein kleines Spiel mitgebracht. Ach, toll. Finde ich wirklich schön, weil ich auch angefangen habe zu spielen. Leider nicht lang genug, um das hier wirklich mitzubringen. Will keinen Quatsch erzählen. Umso schöner, dass du es mitgebracht hast. Und zwar Chance of Senar.
Sehr, sehr gutes Spiel.
Das ist ein Rätselspiel, das so in die Kerbe schlägt von Titeln wie Return of the Obra Dinn.
Richtig.
Oder The Case of the Golden Idol, wo du halt primär Detektiv bist. Hier gehst du nicht bestimmten Fällen nach, sondern die Hauptmotivation dieses Spiels besteht darin, dass du verschiedene Sprachen entschlüsselst. Aber bevor ich hier weiter erzähle, du hast es gespielt, erklär mir es.
Nee, ist grundsätzlich alles korrekt. Du erwachst als eine Figur, die keine Sprache hat und wird direkt angesprochen. Und das erste Rätsel erklärt das Prinzip schon am besten, weil du weißt gar nicht, was los ist. Und dann kommst du an eine Tür, die verschlossen ist, und neben ist ein Hebel. Und der Hebel hat oben ein Symbol und unten ein Symbol. Und dann ziehst du den Hebel. Und dir wird klar, das eine Symbol steht wahrscheinlich für offen und das andere für zu. Und das trägst du dann in dein Büchlein ein, was also Ingame-Büchlein ist. Man kann es natürlich auch in sein handschriftliches Büchlein nehmen, aber nein, es gibt Ingame eins. Und so lernt man nach und nach die Sprache der Figuren, die da rumlaufen. Und dadurch entstehen Rätsel. Und es ist, wie du schon sagst, Return of the Obra Dinn und Case of the Golden Idol, dieses detektivische Vorgehen, was ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe. Und das Spiel macht das echt fantastisch. Das ist auch so schön, wie es seine Komplexität steigert. Die erste Sprache ist noch recht straightforward. Du hast ein Wort für eins, wenn du sagst, wie war das? Ein Mensch ist einmal das Symbol für Mensch. Yeah. Mehrere Menschen ist zweimal das gleiche Symbol. Und dann lernt man später eine zweite Sprache oder recht schnell checkst du, dass mehrere Sprachen nacheinander kommen. Und in der zweiten Sprache ist dann schon, gibt's das Symbol für Mensch, aber wenn du mehrere Menschen hast, gibt's ein Symbol für Plural. Und schon ändert sich die ganze Komplexität der Sprache. Und bei der dritten Sprache spätestens war es dann okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, wie ist die Grammatik davon? Bin durch den kompletten Bereich gelaufen, hab nichts gecheckt, bis ich dann am Ende so eine Tafel gefunden habe, die Worte von der zweiten Sprache mit der dritten Sprache direkt in Verbindung setzt und dann so, okay, von hier aus ausgehen, so richtig der,
Stein ins Rollen?
Nein, es gibt diesen einen, wo auch Sprachen
mit. Rosetta Stone,
dankeschön. Genauso das. Du hast diesen Stein gefunden, der dir wirklich klar macht, okay, so funktionieren die Sprachen und miteinander. Am Ende musst du wirklich auf die Grammatik der einzelnen Sprachen eingehen und so weiter. Es ist richtig cool. Auch, dass du zwischendurch dann diese Checks hast mit dem Buch, wie man hier jetzt gerade sieht bei uns mit dem Gameplay, dass du, wenn du 3, 4 richtig zugeordnet hast, die dann auch eingeloggt werden. So, du wirst nicht komplett im Dunkeln gehalten, das bleibt nicht alles bei dir, sondern irgendwann wird dir schon klar gemacht, das Wort ist richtig, das Wort ist falsch. So, Dadurch hat es eine sehr schöne Anstieg in Komplexität. Es ist sehr charmant vom Stil her. Es sind sehr schöne kleine Easter Eggs und so weiter, die Story an sich. Es wird am Ende nochmal richtig, dreht es nochmal ein bisschen auf, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten. Hat es natürlich auch mit Sprachen. Man klettert einen Turm hoch und es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht mehr verstehen. Also,
was könnte das wohl sein?
Wo könnte das Ganze wohl irgendwie hingehen und Anspielungen machen und so? Es ist aber eine schöne Story, auch für Verständnis zwischen den Völkern. Hat eine schöne Message. Hat sich sehr gut runtergespielt. Habe ich in 2 Sessions am Stück durchgespielt, krass, und direkt Platin geholt. Eine Trophäe musste ich nachschauen, die mir nicht... auf die ich nicht gekommen bin. Aber ansonsten echt, das ist ein richtig schönes Spiel. Ist ja auch für den Game Award nominiert, für Games for Impact, meine ich.
Ach, interessant. Okay.
Würde ich auch unterschreiben. Hätte ich eher, glaube ich, bei der Indie-Kategorie gesehen, aber die Indie-Kategorie lassen wir jetzt mal außen vor. Also insofern sehe ich bei den Game Awards auch vielleicht als Preisträger. Richtig gutes Ding.
Cool, sehr, sehr schön, dass du das mitgebracht hast. Ich fand das so krass, dass das Spiel zum Teil, also gerade am Anfang, so radikal in seinem Design ist. Mhm. Dass ich war zum Beispiel komplett überrumpelt davon, als du zu dem Punkt gekommen bist, okay, du hast die erste Bedeutung für ein Wort. Wie trägst du das ein? Nicht indem du Wörter auswählst, sondern es wird ein Keyboard eingespielt. Ja. Und dann musst du halt wirklich das Wort eintippen, wo du das Gefühl hast, okay, das könnte mit dem Wort, das könnte zu dem Wort passen. Und dann, wie du gerade erwähnt hast, kommen dann die Checks und dann kannst du validieren, okay, meine Guesses waren richtig oder eben nicht. Gerade am Anfang willst du ganz gut an die Hand gehalten, weil viel mit Gestik gespielt wird und du dann ein Gefühl bekommst oder oben, unten relativ easy und simpel. Weiß halt nicht, wie es später wird, aber cool, dass du da nochmal ein bisschen Perspektive mitgebracht hast, weil das ein Spiel ist, das seit Ewigkeiten auf meiner Festplatte,
ja, auf jeden Fall,
heruntergeladen steht und ich definitiv angehen werde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass du, Gregor, es lieben wirst.
Bin mir da auch ziemlich sicher. Aber wir hatten kurz auch schon mal drüber gesprochen, auch das eins der Spiele im Radar, ne? Aber dann nicht dieser eine Nachmittag, wie ich gesagt habe, ich mach's mal an.
Ja, ja.
Oder so. Und erstmal, bei mir wird es wahrscheinlich hier Jusson erstmal sein, was ich wohl für den Nachmittag anmache.
Verstehe ich. Lässt sich auch ziemlich gut runterspielen. Haben wir vor ein paar Wochen hier gehabt. Falls du es noch nicht gespielt hast.
Noch nicht.
Großartig. Okay. Ganz, ganz toll. Macht sehr viel Spaß.
Kommt auf die Liste. Oben da.
Apropos Liste. Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet, was wir hier abarbeiten wollten.
Haben wir das?
Ach ja, Gregor hat noch ein Spiel. Komm, machen wir es auch noch ganz schnell.
Komm, 2 Minuten.
Persona 5 Taktika hat der gute Gregor durchgespielt.
Hat er durchgespielt. Anknüpfend zu meinem Talk von vor 2 Wochen oder sowas. Strategie-RPG, Fokus mehr auf Strategie im Persona 5-Universum. Ich habe es jetzt beendet und im Grunde Mario plus Rabbids ein bisschen anders mit so leichten Echtzeitbewegungselementen und rundenbasierten Strategiekämpfen. Was ich beim letzten Mal schon geäußert habe, kann ich nur verstärkt dann sagen, es macht Fun, ne? Das ist insbesondere für Fans aus dem Persona 5 Universum, ist auch im Game Pass, sodass man sich nicht extra kaufen muss, wenn man den schon abonniert hat. Was ich für das letzte Drittel jetzt gemerkt habe, so okay, viel länger hätte es auch nicht sein brauchen. Ja, sowas so
die. Sorry, wie lange war noch mal die Spielzeit?
20 Stunden.
20 Stunden.
Ja, so viel mehr hättest du auch dann nicht vertragen, von wegen so die Game-Mechaniken hast du bis dahin schon gut ausgelotet. Ich glaube, es sind auch so DLCs mit neuen Locations und anderen Charakteren geplant, die dann das noch mal ein bisschen erweitern. Aber so in dem letzten Part war es doch arg storylastig und die Maps sind irgendwann mal so groß geworden, von wegen, dass ich mich nicht bei einem Kampf dann so gefühlt habe, okay, jetzt gehe ich's an, sondern so ein bisschen das Gefühl kam, oh, jetzt noch mal so viel. Ne? Und das müsst du nicht unbedingt bei so einem Strategie-Game haben, wenn du vor allem auch viel dann spielst. Aber es hat mich so bei der Stange gehalten, dass ich immer wieder regelmäßig gezockt habe, innerhalb von einer Woche oder so, und dann gespielt habe. Es ist enorm rede- und textlastig. Ne? Also du machst nicht viel anders außer Strategie plus dann lange Textboxen und lange Dialoge dir angucken oder wegklicken und alles. Und plus natürlich diese ganzen Elemente mit Personas fusionieren und so weiter und so fort. Wenn du Fan des Universums bist und Taktik-Strategie-Games mit RPG-Elementen nicht abgeneigt bist, check's gerne aus im Game Pass. Muss man schon, ich glaube nicht, dass man es allgemeingültig empfehlen kann. Ich hätte meinen Spaß damit.
Ich finde das so krass, dass das Spiel, ich habe es zumindest öfter gelesen, relativ wenig Anstalten macht, dich als Nicht-Fan abzuholen. Also es setzt schon voraus, dass du zumindest vertraut bist mit dem Persona 5-Universum.
Es geht. Also so wie alle, man muss sagen, es gibt ja mittlerweile recht viele Persona 5 Spin-Offs.
Das stimmt wohl. Na,
du hast das Tanzspiel, du hast Strikers, also das Musou-like-Game, du hast jetzt das Strategie-Game und so weiter. Bei allen ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du Kenntnis vom Persona 5, von den Charakteren und dem Verhältnis untereinander und so weiter hast. Aber die werden in eine neue Situation geworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dich komplett allein gelassen fühlst, wenn du das spielst. Dir entgeht vielleicht so der tiefere Kontext oder so zwischen bestimmten Figuren, wie die miteinander agieren, aber die Story, die hier auch präsentiert wird, der Fokus ist nicht auf den Phantomdieben, sondern auf der Situation, den neuen Figuren, die da sind und wie das alles miteinander greift. Würde auch schon sagen, wenn du komplett ohne Erfahrung daran gehst, du kannst es machen. Es hilft, wenn du so eine gewisse Ahnung hast. Und du solltest dich vielleicht nicht zurückhalten lassen, es zu spielen, wenn du Strategie-RPGs machst, aber Persona noch nicht gespielt hast, Persona 5 noch nicht gespielt hast. Es ist trotzdem noch immer noch ein gutes und spielbares Game. Dann so, auch von wegen aus, da passt es eben mit dieser Game Pass-Nummer, wenn es dann mit dabei ist. Man kann sich mal runterladen und mal reinschauen, ob es was für einen ist oder nicht. Wobei, mit Kenntnis des Universums ist es vielleicht ein bisschen erträglicher, dass die Textsequenzen so lange sind. Wenn du kein Interesse an diesen Figuren hast, wirst du irgendwann mal alle abbrechen.
Genau, du bist dann halt, du gehst mit einem ganz anderen Investment in dieses Spiel rein, wenn du nicht mit den Charakteren vertraut bist. Und ja, wenn du relativ viele Textboxen hast, I don't
know. Ich mochte auch den Grafikstil, muss ich sagen.
Ja, der ist schön.
Ich habe gehört, dass der gemischt ankommt. Oder ein paar Leute finden diesen Kopfhüßler-Stil nicht geil.
Ist halt wieder dieser Chibi-Look, ne, den sie ja gerne mal irgendwie rausbringen. Ich finde es okay. Also es passt halt zum Persona-Style, so passt da gut dazu. Deswegen finde ich es, glaube ich, auch nicht so störend. Aber grundsätzlich ist der Chibi-Style jetzt auch nicht mein Favorite für Videospiele.
Nö, also bei mir hat es mehr Klick gemacht als Mario plus Rabbids, muss ich sagen, wenn das der nächste Vergleich ist. So von wegen aus. Und ich habe Mario plus Rabbids beide Teile zu wenig gespielt, um zu sagen, wie es mechanisch miteinander vergleichbar ist, was die Komplexität und die Strategie und so weiter angeht. Aber da habe ich mich bei dem Spiel ein bisschen mehr zu Hause gefühlt. Auch eins, was zum Beispiel auf meiner To-Do-List sozusagen da noch drauf ist. Aber Fire Emblem Engage habe ich noch nicht vernünftig spielen können. Das kam Anfang des Jahres raus.
Stimmt. No? Bevor wir das abschließen, Matthias, hast du irgendwelche Gefühle zu oder für Persona 5? Hast du das Hauptspiel gespielt oder generell irgendwas von der Reihe?
Das, was Gregor vorhin sagte, klingt für mich klassisch Persona. Es ist ganz cool, vielleicht ein bisschen lang, also macht schon Spaß, aber ein bisschen lang. Und das ist, also was
also die Rollenspiele
Taktiker
jetzt?
Ist. Also letztendlich Taktiker genauso wie das Rollenspiel. Ah, ja. Also wenn du jetzt sagst, bei dem Taktiker, das ist 20 Stunden, ist schon so ein okay, wenn du dir jetzt sagst, so ja gut, wenn du in der Welt drin bist und das alles mitnimmst, dann ist auch geil, aber es sind halt 20 Stunden. Und bei Persona 5 habe ich damals gespielt, bin auch mehr so wieder ohne Erwartung rangegangen, fand's ziemlich geil, bin dann aber auch so im, ich nehme an, vorletzten, vielleicht vorvorletzten Bereich, wurde es mir dann zu viel. Es war lang. Es war dann so ein, okay, jetzt machst du mal eine Pause und die Pause war dann so lang, dass ich jetzt auf keinen Fall wieder reinfinden würde. Es hat mir mega Spaß gemacht, aber es 100 Stunden, wer hat 100 Stunden heutzutage noch?
Was ja noch relativ weit weg vom Ende, muss ich sagen.
Ja, das ist so, dass ich habe halt auch die Befürchtung, das war so ein, naja, okay, es macht schon Spaß, aber gerade habe ich das Gefühl, jetzt kommt so ein Dungeon, wo ich eigentlich denke, jetzt würde ich gerne so Richtung Ende gehen und dann kommt nochmal so ein komplett neues Fass aufgemacht. Da hat's mich dann verloren. Und das Gefühl habe ich jetzt bei Taktika genauso vom, was du erzählst, denke ich mir so, aber ich hätte schon Spaß dran, das sieht schon cool aus, ich mag dieses Gameplay total gerne, aber 20 Stunden und dann wieder in dieser Welt ist so wieder so, ah, vielleicht ist das wieder doch ein Tacken zu lang.
Je nachdem, wenn man Fans des Genres oder vom Format des Gameplays und so weiter ist, es wäre schön gewesen, wenn so ein bisschen Lebenssimulation noch drin wäre. Da ist überhaupt nicht drin zum Beispiel. Hm. Ja, es ist nur Menü auf Kämpfe vorbereiten und labern. Ne? Und das war's.
Das hat Strikers echt cool gemacht, dass sie, das ist leider nicht Kanon so, da hast du so bestimmte Charaktere aus Royal dann nicht mehr mit drin. Aber du hattest trotzdem, dieses ganze Theme war Sommerferien und dann haben sie halt einen Bus und dann fahren sie nach Yokohama oder andere Städte, haben da, hast du halt trotzdem auch so kleine Hubs, wo du rumlaufen kannst, du hast keine Social Links mehr, aber trotzdem hast du zumindest das Gefühl, dass so die Essenz des Hauptspiels mit übernommen wurde. Und ja, das teile ich so ein bisschen. Also ich finde, alles, was ich da gesehen habe, interessiert mich und spricht mich an, aber sich da so wirklich zu investieren, vor allem so mit den 20 anberaumten Stunden, die Gregor angesprochen hat, muss man sich zweimal überlegen. Ich glaube, da hast du ein ganz gutes Fazit gezogen. Fans greifen zu, alle anderen schauen sich im Game Pass an.
Warten auf Persona 3.
Da wäre ich jetzt aber auch noch mal ganz kurz von dem, wenn das Gameplay interessiert und man es noch nicht gespielt hat, das Mario und Rabbids, das Sparks of Hope, hat mich gameplay-technisch sehr abgeholt, wenn man den Style so ein bisschen mag. Also das hat mich echt überrascht, wie cool das ist, so wie fluffig sich das anfühlt, weil gerade so XCOM und so weiter kann ja gerne mal auch sehr dröge und sich so in Details verlieren. Mhm. Und da war Mario und Rabbids Sparks of Hope richtig frischer Wind.
Ist nicht so gut verkauft, leider, ne?
Ja, leider. Also deswegen ist es nicht so mega angekommen. Es ist halt auch so ein bisschen, aber von meiner Seite aus eine Empfehlung für alle Fans des Genres.
Ich habe das auch eine Zeit lang richtig exzessiv sogar gespielt. Also innerhalb von 2 Tagen habe ich fast 20 Stunden oder so investiert.
Und dann nie wieder angefasst.
Und wirklich auch kurz vorm Boss. Also, und das habe ich echt oft jetzt mittlerweile, dass ich spiele, so kurz vorm Ende, dann einfach nicht mehr weiterspiele. Ja. Das finde ich super interessant.
Das kenne ich schon seit Jahrzehnten, muss ich jedem sagen. Bei manchen Spielen habe ich das Gefühl, ich habe rausbekommen, was ich will. Das ist jetzt nicht interessant, da noch irgendeinen Abspann oder so zu sehen. Aber mache ich mir die Anstrengung, am Ende jetzt so ein 2 Stunden Bossfight oder so ein Riesen-Dungeon oder so zu machen. Ab und zu ich habe bestimmt noch etliche Games, die dann irgendwo so auf einer alten PS2-Memory-Card dann sind, wo ich kurz vor Ende dann, ja, keinen Bock mehr.
Ich weiß gar nicht, ob das kein Bock mehr ist, weil ich das beste Beispiel oder das jüngste Beispiel ist Tears of the Kingdom. Ich habe das 200 Stunden gespielt. Ich habe alles abgegrast. Ich muss halt wirklich nur noch im Untergrund eine Handvoll Dinger hier aufleuchten lassen. Und dann muss ich zu Ganon wahrscheinlich. Und trotzdem tue ich mir seit Wochen irgendwie schwer, das fertig zu machen. Und es klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber vielleicht, also ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie nicht, das hört sich dumm an, wenn ich das denke. Aber ich möchte vielleicht nicht so Abschied nehmen, so von dieser Welt.
Nicht bereit loszulassen.
Was komisch ist, weil ich habe mindestens noch so 15 Spielstunden. Also wenn ich wirklich alles mache, und ich will halt wirklich alles machen. Also jede Nebenquest auch und so.
Alle Koks an?
Oh, fucking no. No okay. Fucking way.
Aber wenn aber auch alle Brunnen dann
finden. Ja, alle Brunnen habe ich auch schon fast.
Die Brunnen sind doch gar nicht so schwer, die kannst du auch mit dem Radar suchen.
Ich finde alleine die Prozentanzeige bei der Map, wenn du sie aufdeckst, ich kann eine halbe Stunde alles im Untergrund aufgedeckt haben, das geht irgendwie so einen halben Prozent. So wenig ist, ich kann mir vorstellen, falls du tatsächlich mal ins Ende einbiegst, dass du dann vielleicht für die Motivation gefühlt dann auch irgendwo im Hinterkopf weg jetzt überhaupt noch den Rest dich angucken zu wollen, weil dann ist tatsächlich du hast die Schleife drumherum gemacht.
Ja, genau. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so jemand, der, bevor ich zum Boss gehe, alles andere macht, weil ich dann, wenn ich dann den Schlussstrich gezogen habe, wenn ich Ganon besiegt habe, I don't know, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, dann habe ich so abgeschlossen mit dem Spiel. Und dann fällt es mir schwer, da nochmal reinzukommen.
Ich weiß zu 100%, was du meinst. Und das war, ich weiß noch, wo ich damit Probleme hatte letztens, war God of War. Weil ich habe bis jetzt jedes God of War platiniert. Das ist so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich habe mir das irgendwann mal gesetzt und tue ich. Und bei God of War war es so ein, okay, ich weiß, wenn ich zum letzten Boss gehe und den abschließe, wird es sehr, sehr schwierig, mich zu motivieren, nochmal ranzusetzen und dann nochmal in die Welt einzustiegen. Weil das ist so, die Schleife drum machen, dann ist es abgeschlossen. Das heißt aber, ich muss davor alles andere gemacht haben. Und wenn ich alles andere mache, dann ist das so ein bisschen viel und ein bisschen weglaufen, was dann den Impact vom Ende wieder ein bisschen wegnimmt. Ich weiß, das ist ein komplett selbstgeschaffenes Problem.
Ja.
Aber ich kann das zu 100% nachvollziehen. Das ist so, nee, wenn der letzte Bus geschaffen ist, dann ist auf jeden Fall abgeschlossen. Dann fasse ich das nicht mehr an.
So, pass auf. Und jetzt kommt der Gegenpunkt. Das hatte ich beispielsweise auch mit Mario Odyssey, wo ich das damals, ich habe die wahnsinnige Mission, dass ich alle Sterne oder Monde mir holen wollte. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich das original 2 Jahre später wieder in die Switch reingelegt oder angemacht, weil ich es digital hatte. Und du siehst ja bei den Monden, an welchem Datum gewonnen hast oder erhalten hast. Und das war dann so, okay, alles klar, fuck, ich war vor 2 Jahren hier und hab hier noch alles gemacht. Und dann kommt man wieder so rein und dann bekommt das Spiel so für mich einen zweiten Frühling. Und es hat so viel Spaß gemacht, sich dieses Spiel nochmal anzugucken. Bei Breath of the Wild war das übrigens genau dasselbe.
Ja, glaube ich.
Wo ich versucht, möglichst viel zu machen, aber ein paar auch so richtig fette Schreine und so, die echt groß sind oder so ganz wichtige Nebenquests, habe ich komplett übersehen, weil ich auch nicht mit Guide spiele. Und das war dann so, oh fuck, oh Mann, ich hab wieder Spaß mit diesem Spiel, was ich nicht mehr geglaubt hatte. Und das war auf der anderen Seite schon wieder schön, mein Plädoyer oder keine Ahnung, das Fazit ist, glaube ich, dass man nicht auf Teufel komm raus alles sofort beenden muss.
Ja. Ich habe beide Gefühle schon bei Spielen gehabt oder so. Ja. Bei manchen Sachen, wo wegen, okay, ich habe jetzt die Story beendet, ich habe noch so viel Cooles vor mir und dann nicht mehr angefasst. Hallo Starfield.
Ach ja.
Wobei da gerade die Nebenquests ja so cool sein sollen, ich mich eigentlich auch drauf freue, aber nachdem ich den Abspann gesehen habe, gesagt, okay, lege ich da. God of War auch, hier Ragnarok, auch ein gutes Beispiel. So viel, okay, da habe ich noch diesen coolen Extra-Quest, wo diese komplette Extra-Welt ergibt. Aber nachdem ich die Story abgeschlossen habe, jetzt habe ich erstmal andere Sachen zu tun. In anderer Hinsicht, die Yakuza-Games haben mich eben umerzogen.
Ja.
Da gucke ich mir die Story gerne an und dann packe ich die immer wieder rein, weil ich dann Clean-Up oder so machen kann. Welche Nebenquest habe ich noch nicht? Die Stories, die für sich stehen oder sowas. Und sowas schmeiße ich dann auch ab und zu mal gerne rein. Bei Tears of the Kingdom hätte ich auch noch hier und da ein paar Kleinigkeiten hier und da. Und ich glaube, ich habe es auch noch mal 30 Stunden oder so gespielt, nachdem ich den Abspann gesehen habe. Aber es war mir so, also da war es auch cool, wirklich das Spiel abzuschließen. Und es hat ein geiles Ende an sich. Ne? Also war ich ganz froh, dass ich es gemacht habe.
Ich werde das auf jeden Fall auch noch durchziehen jetzt. Also ich versuche nicht, ich mache schon viel. Aber ich glaube, ich habe mir das Ziel gesetzt, so vor dem Jahresabschlusscast, wenn wir uns dann noch mal zusammensetzen, dass ich das auf jeden Fall da durchgespielt haben möchte, um da mal fundiert auch komplett darüber sprechen zu können.
Hey, Tears of the Kingdom ist gerade so aktuell bei mir, weil ich hab's immer mal wieder reingeworfen und ich habe da auch auf jeden Fall den Anspruch, das auf jeden Fall durchzuziehen, weil Breath of the Wild habe ich auch nicht durchgezogen.
Ach, krass,
da fehlt auch so das Ende, da habe ich dann auch irgendwann so, ja, okay, ja, gut, muss noch mal reinschauen.
Du meinst rein das Story-Ende oder ich glaube gerade Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind zwei Spiele, wo man definieren muss, was das Ende
ist. Ja, also für mich ist schon das Story-Ende, aber ich will das Story-Ende auch erst machen, nachdem ich die Heiligen, die Geister liegen, wie der Name gerade auch.
Die Weisen?
Ja, die Weisen, dankeschön. Bei Breath of the Wild war es ja die Titanen und so weiter, da wollte ich auch erst zum Ende, wenn ich die Titanen alle gemacht habe und da auf dem Weg dann irgendwann so verloren.
Die Story also.
Genau, und bei Tears of the Kingdom habe ich jetzt auch viel nebenher gemacht, weil ich dachte, ich lass mich treiben und guck mal und viel Nebenquests und so weiter gemacht und dann immer wieder und dann wieder auch längere Pausen, dann nochmal reingelegt und weitergespielt und ich kam immer wieder rein. Und jetzt ist am Donnerstag hier Bingo-Battle und ich muss dran, Tears of the Kingdom. Und ich dachte so, schaffe ich es vorher noch durchzuspielen? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es bis Donnerstag noch hinkriege, aber ich werde es auf jeden Fall diese Woche wieder reinlegen.
Nicht verpassen, Donnerstagabend.
Donnerstagabend, genau. Schaltet ein, wie mit mir wahrscheinlich der Boden aufgewischt wird in Tears of the Kingdom, aber es wird toll.
Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Bingo-Battle, Tears of the Kingdom, wenn ihr das jemals wieder macht, dann call me.
So.
Jetzt sind wir schon eigentlich mittendrin im Pile of Shame. Was heißt Pile of Shame? Lass das mal direkt mal diskutieren. Was zum Teufel soll das mit Pile of Shame? Das suggeriert ja, dass das eine Schande ist, dass man die Spiele, die man zur Seite gelegt hat, nicht weitergespielt hat oder generell nicht mal begonnen hat. Und da habe ich schon direkt ein Problem mit.
Ja, bin ich bei dir. Es ist ein allgemeingültiger Begriff mittlerweile, der auch schnell verständlich ist. Das ist das Gleiche wie, als wenn man Leute als Gamer bezeichnet, ne? Ich finde den Begriff an sich schrecklich, ne? Aber du weißt, was gemeint ist damit, wenn du das in der Kürze benutzt. Und ich habe es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit schon mal gesagt, so Pile of Shame. So, ich würde das für mich persönlich nicht als Shame oder sowas sehen. Für mich ist mehr, je nachdem, wenn man Spiele sich holt, eine Bibliothek. Und das, was ich aus den Spielen rauskam, vielleicht ist es mal, in manche schaue ich nur kurz rein, manche spiele ich vielleicht oder mehrfach durch oder lese mehrfach dann aus der Bibliothek dann die Sachen. Aber je nachdem, was mir in dem Moment dann mehr bringt, weil ich habe keine Schuldigkeit, irgendeinen Haken dahinter zu setzen. Ich zum Glück habe nicht dann den Drang, wie manche andere dann, was weiß ich, du musst überall die Platin-Trophäe holen, irgendeine künstliche Grenze, die jemand nochmal gesetzt hat, damit du dann auch wirklich dann deine Liste abgearbeitet hast, so in der Form. Und da können manche ihre Motivation, ihren Spaß rausziehen. Und es ist auch nochmal was anderes, da könnt ihr gerne mal ergänzen, wenn du eh in der Spieleberichterstattung zu tun hast, hast du ja auch nochmal dann, für mich ist ein Teil des Jobs, wo ich dann meine Zeit auch für Spielen dann aufwenden darf und dementsprechend habe ich auch mehr Gelegenheit, das zu machen, wenn ich auch vernünftig mitreden möchte oder mal sage, okay, jetzt gebe ich mir nochmal den letzten Push, weil dann habe ich dann das Häkchen dahinter gemacht, wirklich, um dann hier so quatschen zu können, aber das ist nicht so, ist es das, was dir am meisten Spaß macht und du willst ja deine wenige Zeit, die du hast, für sowas dann auch so möglichst mit viel Spaß verbringen, wenn du dann immer mit dem Druck bist, oh, ich will das noch zu Ende machen, oh, da habe ich mir das zum Launch für 70 Euro gekauft, möchte ich einen Gegenwert und so weiter daraus ziehen, das macht einem das so ein bisschen madig, habe ich das Gefühl.
Mhm. Matthias, du hast jetzt sehr oft geschnaubt.
Ach, das sind aber so viele Punkte. Nein, deswegen in keiner Weise irgendwie dagegen oder so. Ich finde gerade den Begriff Gamer, finde ich, ist auch nochmal ein komplett anderes Thema, können wir wahrscheinlich eine komplette Sendung drüber machen.
Müssen wir uns da nicht drauf versteifen.
Deswegen und Begrifflichkeiten, ich finde auch so, Guilty Pleasure ist auch so ein Begriff, die halt eigentlich nicht mehr das aussagen, was damit gemeint ist, weil natürlich musst du dich nicht schuldig fühlen, wenn du irgendwas genießt, so ungefähr. Und Pile of Shame ist halt auch aus einer anderen Zeit, als Gamer-Begriff noch der Gamer-Begriff waren, wo es halt auch noch viel diesen Gatekeeping-Charakter hatte und man das noch eine kleinere eingeschworene Gemeinde war und da hattest du noch diese Must-Plays. Ne? Ja. Da war so dieses, okay, wenn du das nicht gespielt hast, dann kannst du dich ja nicht gamen. Genau. So, und das ist daher kommt, glaube ich, so ein bisschen der Pile of Shame, so okay, das sind Spiele, die ich noch gespielt haben müsste, aber bis jetzt noch nicht gehabt habe. Deswegen daher kommt der Begriff ja irgendwie, denke ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, und ist vollkommen überholt, weil dafür einfach zu viel ist, was neu rauskommt. Ich hab auch mittlerweile abgelegt, dieses Spiele auf 100% durchzuspielen oder Platin-Trophäen zu holen. Ich hatte das jahrelang, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich es auch 100%, dann will ich alles rausholen.
Du hast vor 10 Minuten erzählt, dass du eine Platin gewonnen hast.
So, ich mache das auch immer noch sehr gerne, so, und es gibt, aber ich habe nicht mehr das Must dahinter. Wie gesagt, bei God of War ist zum Beispiel, wo ich sage, da mache ich das, da habe ich Bock drauf, das ziehe ich durch. Ich habe mir irgendwann gesagt, so, okay, ich habe mich aber von diesem Zwang des Ganzen befreit und gesagt, okay, wenn ich 50% der Trophäen habe, so ungefähr, dann sage ich auf jeden Fall, ey, habe ich alles gesehen. So, es ist auch eine vollkommen willkürliche Grenze, aber das ist, gibt mir so ein Gefühl, wo ich sage, okay, wenn die Trophäen, ich gucke mir die Trophäen immer durch, so 50%
davon. Was, 50%? Reicht. Puh, ich bin noch Gamer.
Okay. Ja, ne, es ist
hast du deine Trophäen öffentlich?
Also ein Scherz.
Müssen öffentlich sein.
Ja, ich mache meine natürlich komplett dicht, das keinen zu interessieren.
Mach ich auch. Aber nicht, weil interessiert niemanden, sondern einfach nur, ich will gar nicht mir selbst so das Mindset geben, dass ich mich großartig vergleichen muss. Sondern ich habe das für mich auf privat gestellt und ich guck mir das auch nicht grundsätzlich an danach. Sondern was ich geil an Trophäen finde, ist so zusätzliche Passagen nochmal zu finden in Spielen oder keine Ahnung, noch so ein paar Guidelines zu haben. Okay, hier bekommst du eine Trophäe, vielleicht ist das noch sehenswert oder spielenswert. Das finde ich so besonders interessant, aber das soll deine Perspektive gar nicht
schmälern. Habe ich auch nicht so verstanden deswegen, aber so letztendlich spiele ich das auch, gehe ich da jetzt auch mittlerweile ran. Ich spiele ein Spiel, dann spiele ich meistens, ich sag mal so, wenn ich nach der Hälfte, drei Viertel des Spieles merke, okay, das macht mir richtig Spaß, dann gehe ich in die Trophäen, guck mal, was sind denn so die Trophäen? Und dann denke ich mir, ah, okay, das kann ich noch mitnehmen. Oder ne, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür. GTA 5 zum Beispiel damals habe ich gespielt und merkte so nach der Hälfte der Laufzeit, drei Viertel der Laufzeit, oh, voll geil, macht richtig Spaß. Aber was gibt's denn noch so an Trophäen, was so Extra-Challenges sind, die ich mitnehmen kann? Da hätte ich theoretisch Platin geholt, aber da gab es dann zum Beispiel Online-Trophäen, wo ich dann gesagt habe, nee, also da geht's mir dann nicht um Platin. So,
hallo, Dead Island 2.
Das ist doch schwachsinnig, aber ich habe dann alle Offline-Trophäen mir dann geholt und dann ist genau diese Gameplay-Erweiterung, die du auch ansprichst. Mhm. Deswegen.
Ganz kurz, weil Gregor und ich jetzt schon öfter über dieses Thema gesprochen haben, mal ganz gezielt auch deine Perspektive mal abgefragt. Mhm. Wie gehst du so mit dem Spielejahr um? Du bist jetzt nicht per se Redakteur, du bist Aufnahmeleiter, wenn ich mich nicht irre, bei Game Two. Hast also nicht direkt mit der Berichterstattung zu tun, obwohl du auch ab und zu mal Spiele besprichst bei Game
Two. Bei uns sind die Grenzen ja auch so ein bisschen fließen. Ne? Also genau. Nicht nur Aufnahmeleiter, aber ja.
Genau, aber jetzt im Vergleich zu Gregor hast du jetzt deutlich weniger Berührungspunkte mit Berichterstattung, so von Day to Day. Wie empfindest du trotzdem als großer Fan, du streamst ja auch regelmäßig, wie empfindest du 2023 oder generell so die aktuelle Zeit mit den Veröffentlichungen und die Spiele, die so hier links und rechts liegen bleiben? Ist das für dich eher so ein Ding, dass du dich überfordert fühlst oder bist du damit relativ entspannt oder gehst du damit entspannt um, weil du der Meinung bist, okay, mir fällt's leicht, mich auf ein Spiel zu konzentrieren und mir ist es egal, wenn jetzt, keine Ahnung, Baldur's Gate 3 erscheint, alle sprechen darüber und ich hänge noch bei Super Mario Brothers Wonder. So, wie ist so deine Perspektive
da? Ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich das für mich irgendwie mal hingekriegt, dass ich weiß, dass ich nicht alles spielen kann. Also dieses Pile of Shame ist halt für mich kein Shame mehr, sondern es ist ein Pile von Spielen, die ich noch spielen möchte.
Die Bucketlist,
so. Ja, das ist wesentlich besser, trifft es wesentlich mehr als
Die Bucketlist der Videospieler ab nächstes Jahr erhältlich, das neue Retro-Buch.
der smootheste Plug, den wir bisher im Game Pass hatten.
Hast du nicht bewusst gemacht?
Nach der Disco, das ist gut. Ich verspüre nicht mehr diesen krassen Druck von wegen, oh mein Gott, das muss ich noch gespielt haben. Weil ich auch einfach festgestellt habe, es kommen jedes Jahr neue Spiele raus. Und ich habe alleine noch Super Nintendo-Spiele, die ich nachholen möchte. Du kannst nicht alles spielen. Und das habe ich irgendwann für mich realisiert. Deswegen ist es kein... Ich habe nicht mehr ein schlechtes Gewissen, ein Spiel nicht mehr gespielt zu haben. Was ich aber verspüre, ist manchmal ein... ich würde gerne so viele Spiele spielen, weil ich mich halt aber auch mit der Spiellandschaft und dem Medium an sich so gerne auseinandersetze, weil ich gerne sehen möchte, wo geht die Reise hin, wie entwickeln sich Genres weiter, was passiert Neues. Da hatte ich jetzt letztens noch die Diskussion, gerade Alan Wake 2, wo ich dann dachte so, ah ja, eigentlich müsstest du das auch noch spielen. Und dann kam so ein, ja, aber du musst jetzt da nicht nur das Spiel spielen, weil alle anderen das spielen. Und das ist für mich da auch gar nicht die Motivation, sondern allein die Tatsache, dass es als Game of the Year nominiert ist, sagt mir, es soll eins der besten Spiele dieses Jahres sein. Und wird es das Spiel sein, was dann irgendwie, wenn man zurückdenkt, 2023, das war das Spiel. So, wo sind wir gerade gameplay-technisch in dem Medium? Wo sind wir gerade? Was begeistert die Leute? Und das finde ich mal so spannend. Und deswegen versuche ich auch immer sehr ein breites Bild zu bekommen und gerne mal noch mal in Spiele reinzuspielen und viel mitzunehmen. Am liebsten würde ich sie gerne durchspielen, das schaffe ich halt nicht. Und da passiert, da fühle ich mich da manchmal schlecht. So, ich weiß, in Baldur's Gate 3 habe ich auch gedacht, lässt er erstmal liegen, war überhaupt nicht auf meinem Radar. Und als es dann so geboomt ist, fühlte ich mich dann auch so, okay, ich muss es schon spielen. Hab's jetzt angefangen, komm bei weitem nicht hinterher. Ich habe richtig Bock, es weiterzuspielen, weil es fantastisch ist, so von dem, was ich sehe. Und ich habe mir einen Eindruck machen können, aber ich komme nicht hinterher. Da ist auch so ein Spider-Man 2 ist da auch, wird von so vielen so hochgehalten und so geil und ach Mensch, und es spielt sich flüssig weg. Ich komme nicht hinterher. Ich habe, keine Ahnung, 3 Stunden reingespielt und es liegt da und ich so, ich wünschte, ich hätte die Winterpause, um mich da hinzusetzen, aber was soll ich noch alles in der Winterpause spielen? Ja. Und dann bin ich noch nicht mal zu Hause.
So, genau dieser Gedankengang, so, man muss ja in sich horchen, worauf hast du gerade im Moment Lust? Und es, auch wenn es komplett unterbewusst ist, es muss ja einen Grund geben, warum du gerade Spider-Man 2 oder andere Sachen in dem Moment nicht angegangen bist. Bei Baldur's Gate 3 ist auch ein perfektes Beispiel dann bei mir. Eigentlich ein Spiel, worauf ich Bock hätte. War nicht auf meinem Radar gewesen, weil ich nicht so PC-RPGs so häufig spiele, aber habe sie 5-6 Stunden am Anfang gespielt und diese ganz positiven, das Feedback von allen Leuten, es hat mich nicht mitgerissen bisher, so in der Form, dass ich dafür Zeit geschaffen habe oder andere Sachen habe liegen lassen. Und irgendwie musst du in dich horchen und dann schauen, womit möchtest du deine Zeit am liebsten verbringen? Und wie du dich entscheidest, letzten Endes, so ist es dann. Ne?
Das stimmt.
Es sind ja keine Hausaufgaben. Du willst dich ja unterhalten damit.
Das ist richtig. Ja, es sind keine Hausaufgaben. Ich versuche trotzdem, mich da insofern weiterzubilden, weil ich halt auch in dieser Branche bin und mich da bewege und dann auch so ein bisschen, auch hier sitzen möchte und mitreden möchte. Da kann ich halt nicht nur Mario spielen. Auch wenn ich könnte meine Freizeit wunderbar damit ausfüllen, nur Super Mario zu spielen. Nur Super Mario World und Kaizo Hex und allein da jetzt, wir können eine ganze Stunde über Grand Poo World 3 reden, was jetzt gerade rausgekommen ist. Allein damit könnte ich, und ich hätte eine gute Zeit.
Trainier mal gut, ne?
Ja.
Bei Speedrandale.
Genau, Speedrandale auf jeden Fall. Oh, Gottes Willen. Aber ich möchte halt auch das breite Bild und da den Kompromiss zu finden, damit struggle ich sehr, weil ich hätte so gern die Zeit, mich einfach mal eine Woche hinzusetzen und nur Baldur's Gate zu spielen. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und das ist halt nicht mein Hauptjob in dem Sinne, deswegen die Prioritäten zu setzen, das fällt mir schon schwer. Aber es ist nie ein, also pile of shame, es ist nie ein Schamgefühl, es ist nie ein, ich muss das irgendwem beweisen oder oh mein Gott, ich kann nicht mit den Leuten mitreden. Sondern es, also zumindest bei mir ist es immer so ein intrinsisches, mich interessiert das wirklich, wie sich das so weiterentwickelt.
Ja, ich würde das auch nie mit einem Schamgefühl gleichsetzen. Es ist vielmehr, ich glaube, so dieser Begriff, den ich auch anfangs erwähnt habe, dieses FOMO, Fear of Missing Out, das trifft es meiner Meinung nach schon viel eher, weil man doch dieses... ich möchte mitreden, Gefühl haben möchte. Also ich hatte das ganz schlimm bei Baldur's Gate, weil mich das... Also wir haben ja auch nochmal eine spezielle Position. Ich produziere diese Sendung hier inhaltlich und dann gucke ich, okay, was für Themen bieten sich an? Ich bekomme die Spiele von Gregor, ich bekomme die Spiele von Person 2 und dann gucke ich, okay, was passt da noch? Und dann hörst du so im Hintergrund Rumoren, wie langsam so Baldur's Gate immer größer wird. Und denkst du dir, okay, fuck, Moment mal, also wir haben das hier gerade, keiner hier hat das so richtig auf dem Schirm. Ich habe absolut nichts mit dem Genre zu tun und du siehst einfach links und rechts alle sprechen über Baldur's Gate 3. Und ich sag, okay, fuck, alles klar. Dann habe ich es einfach mal nur so reingenommen. Ich erinnere mich, dass ich Michael Graf von der GameStar mit eingeladen habe und gefragt habe, ey, kannst du darüber sprechen? Wer war dann hier noch? Warst du da mit dabei? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich war nicht dabei.
Ich glaube Steffen oder so. Und dann haben sie halt wirklich, die haben sich halt zugenerdet, wie sonst. Ich saß da einfach nur auf der Seitenlinie und das Publikum ist komplett steil gegangen. Also ich hätte nie gedacht, dass wir da über 30, 40.000 Klicks kommen. Und dann siehst du, dass die Folge jetzt bei fast 100.000 Klicks irgendwie kratzt. Und das einfach mal aus der Perspektive, nicht, dass Klicks jetzt hier ein großer Motor für den Inhalt ist, aber das ist für mich ein ziemlich guter Indikator, so wie so der aktuelle Zeitgeist in der Gaming-Industrie ist. Und das fand ich interessant, weil so ein Spiel wie Baldur's Gate überrascht uns eigentlich nicht. Das sehen wir in der Regel kommen. Und dass das dann solche Ausmaße genommen hat, fand ich super, super spannend.
Ich meine, hast du es bei Game 2 jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert? Ich meine, es kam halt in der Sommerpause. Mhm. So, niemand hat damit gerechnet. Keiner hat es auf dem Schirm. So, ja, wir hatten mal der Early Access Start. Klar, hat Micha damals noch den Beitrag bei uns gemacht. Und so, ja, gut, vor 3 Jahren. Jetzt Full Release. Ja, gut, Baldur's Gate 3. Spiele, die in der Sommerpause rausgekommen sind, 2 Minuten, passt schon. Und dann ist das so groß geworden. Und dann, ja gut, wir haben es in dieser Spiele, die Sommerpause gemacht haben, 2-3 Minuten und die Kommentare sind riot gegangen. So, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht. Ja. Baldur's Gate 3 nur in 3 Minuten, was zum Teufel? Und wochenlang stand es dann drunter. So, okay, ne? Und dann hat es mittlerweile bei uns ja auch welche gespielt und so, okay, wir müssen das auf jeden Fall nochmal größer behandeln. Was es dann zu dieser Special-Sendung gemacht hat, dass das Spiel auch vollkommen verdient hat, aber niemand hat damit gerechnet. Das war Wahnsinn. Und ja, da musst du dann irgendwann drauf hören. Da musst du dann halt auch teilweise spät reagieren, in Anführungszeichen. Aber dafür ist die Videospielwelt einfach auch zu groß mittlerweile, dass du halt nicht, dass es immer noch so schöne Überraschungen geben kann. Das finde ich auch so gut.
Ja, es wäre so, wenn du, Ilias, du und ich, sagen wir mal, uns wirklich Hausaufgaben gegeben hätten, okay, wir spielen jetzt volle Pulle Baldur's Gate 3, damit wir dann mitsprechen können. Wäre es so viel wert gewesen für die Leute da draußen, wie ein Gespräch zwischen erfahrenen Leuten, die auch super motiviert sind, so wie Steffen und Michael Graf?
Also in der Form, nicht.
Weil zum Beispiel, also ich mag zwar RPGs, aber würde auf keinen Fall von Hardcore-Fans dann die gleiche Perspektive dann haben können, sondern eher eine Außenperspektive bieten. Ich würde mir auch nicht zutrauen, jetzt konkret FIFA besprechen zu können oder zu sagen, wie der Multiplayer von Call of Duty oder Fortnite funktioniert. Und dementsprechend sind wir leider auch, obwohl wir viel Ahnung von Spielen haben, aber jeder natürlich in seinem Gebiet, vielleicht nicht dann, wir können nicht konkret dazu beitragen, um die richtigen Leute hier zu haben.
Das ist aber auch immer ein bisschen die Schwierigkeit, also generell, ne? Insofern, ich kann das auch nachvollziehen, so wenn ich, aktuelles Beispiel, Super Mario Wonder, als ich den Beitrag für Game 2 gemacht habe. Wie geht man da ran? Weil natürlich habe ich einen komplett anderen Blick als Leute, die zum ersten Mal in ein Mario-Spiel reingehen. Und ich habe das ganz anders gespielt, wie wir gerade auch schon sagten. Mein Skill-Level ist da einfach auf einer anderen Ebene. Mir wurde dann aber auch wieder gespiegelt, okay, gerade diese Expertenebene ist auch interessant für Leute, so wie tief die reingehen und so, okay, wie kriegst du das jetzt beides vereint? Wie ist es so? Und beides hat seinen Mehrwert. Also insofern macht es auch nicht nur dieses Experten-Nerden macht Sinn, sondern aber auch für jemanden, der vorher keine Berührungspunkte damit hatte und dann den Einstieg zu gucken, ist das jetzt nur was für die krassen Nerds oder ist das nicht auch was für Otto Normal? Ist das jetzt so relevant für die breite Masse oder ist das nur Nischenthema noch, ne? Und da ist natürlich dann aber auch wichtig, als jemand, der nicht so in RPGs drin ist oder so, dann trotzdem dann auch mal die Perspektive. Ne?
Ist aber mal ein Sonderfall so in der, weil du hast ja einen Beitrag für eine Games-Review-Sendung gemacht, was letzten Endes einen Service-Charakter hat. Wenn ich an meine Game-One-Zeit zurückdenke, ich habe auch unter anderen Voraussetzungen so dein Spiele präsentiert und da auch alles, wie immer, jedes Review ist subjektiv. Ja, du kannst keine komplette Objektivität haben, wenn du über Spiele sprichst, sondern es fließt immer was von dir rein, aber für welches Publikum ist gedacht, was willst du dann damit äußern? Hier im Game-Talk ist es ja mehr, hier kann ich persönlich frei Schnauze reden und auch mal sagen, hey, ich selber finde dieses Spiel kacke oder ich selber finde das geil, kann auch mal meine nischigeren Titel, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, hier so platzieren, aber ich habe nicht den, es ist für mich kein Service-Charakter hier so von wegen, ich will euch hier nicht etwas schmackhaft oder madig machen, letzten Endes, sondern nur sagen, wie ich mich hier fühle und dementsprechend muss ich nicht diesen Anspruch haben, den du in einer Sendung mit Service-Charakter hast, wie Game 2 dann.
Das stimmt.
Genau, das ist auch immer so unser Mission-Statement hier beim Game Talk, würde ich zumindest sagen, dass man hier mit seiner subjektiven Meinung reingeht und vor allem Spiele mitbringt, mit denen man sich persönlich selber beschäftigt hat. Aber natürlich, also ich zumindest als derjenige, der das so ein bisschen inhaltlich vorbereitet, guck dann auch immer, also ich will nicht zu doll in der eigenen Bubble halt auch bleiben. Ich will halt auch so ein bisschen repräsentieren, was die Leute halt interessiert. Und das war, um den Bogen mal wieder, den sehr langen Bogen wieder zu schließen. Das war dann wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck, wenn wir das nicht machen, dann missen wir das. Und eventuell bilden wir nicht das ab, was viele Leute da draußen auch sehen wollen. Ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn es in das Persönliche geht. Natürlich merkt man dann auch selber, je stärker dieses Spiel in den Diskurs tritt, je größer es wird, je wichtiger es wird, desto eher hast du dann auch das Gefühl, wie bei dir bei Alan Wake, dass du da auch mitspielen willst und mitreden möchtest und dir das anschauen willst. Ich bin jetzt zum Glück an einem Punkt, und das habe ich hier mehrmals im Game Talk erwähnt, weil ich da sehr stolz drauf bin und ich bin mir nicht so schade, es wieder zu tun, dass ich mittlerweile Spiele auch explizit aus meiner Bucketlist entferne und ich meinen Frieden damit schließe und ich mir denke, okay, Lies of Pi, richtig geil. Gregor hat es mir mehrmals schön geredet. Und ich habe es noch nicht deinstalliert. Aber ich habe es zumindest mit einem Bleistift habe ich schon mal durchgestrichen.
ja.
Und also das schließt natürlich nicht aus, dass ich mir das nie wieder dass ich mir das wieder angucke. Aber das ist für mich ganz gut, weil ich weiß, okay, sowas wie, keine Ahnung, Resident Evil 4, dadurch, dass ich jetzt Dead Space das Remake nochmal spiele mit Kollegen, dass das wieder höher in meiner Prio-Liste gekommen ist und ich mir gedacht habe, okay, alles klar, das packe ich wieder drauf, weil das interessiert mich. Und so versuche ich mir das persönlich zumindest so anzupassen und aufzubereiten, dass ich mich nicht irgendwie großartig persönlich zumindest nicht überfordert fühle und trotzdem eine gute Zeit habe, was so die Grundintention der ganzen Geschichte ist.
Ich sehe das aber auch, also du musst flüssig rangehen, gucken, wie es gerade fühlt, auch mal zulassen, dass Spiele einfach hinten runterfallen, jetzt gerade seinen Frieden damit machen. So, ich habe für mich den Frieden damit gemacht, Alan Wake nicht zu spielen. Und jetzt kam Alan Wake 2 und nur groß und ist so, vielleicht sollte ich es doch nochmal. Control war auch so irgendwie, ist da wieder hochgerutscht. Ich hatte auch komplett meinen Frieden damit gemacht, Super Mario RPG jemals zu spielen, weil das war so, okay. Ach komm, lustig, du musst nicht alles gespielt haben.
Ja.
Komm, ein Remake raus, denkst du, ach komm, das ist ein guter Anlass, probier es nochmal.
Ja, ja.
Ich habe Resident Evil, habe ich den ersten damals gespielt und danach keinen einzigen Teil gespielt. Das war alles lief, alles so, Resident Evil irgendwann mal, aber ist nicht so mein Genre. Ich habe jedes der Remakes sehr gerne gespielt und das macht Spaß. Da denke ich so, okay, die Remakes ziehe ich mir alle rein, das nehme ich wieder zum Anlass. Also ist immer so ein, wenn das kommt, wenn sich das gerade ergibt, wenn sich dann Anlass ergibt, wenn ich irgendjemanden habe, das ist deswegen dann nicht so explizit streichen, wo ich sage, nee, auf keinen Fall würde ich nicht machen. Das rutscht für mich irgendwo hinten runter und vielleicht kommt es irgendwann wieder hoch.
In der produzierenden Zunft, ja, weil wir machen ja auch Videos mit Games und so weiter. Was bei mir gut funktioniert, gerade auch bei älteren Sachen, wenn ich dann Synergieeffekte finde. Irgendwas Neues, worauf ich Bock habe, ich könnte im Game Talk drüber reden, ich bin ja auch YouTuber parallel noch, kann ich für mich vielleicht noch mal ein Video machen, habe ich das zeitig genug, um ein Review zu machen. Ein Retro-Game, könnte ich ein Let's Play damit machen. Mach doch alte Resident Evil als Speedrun. Zum Beispiel.
Oh, aber Speedrun.
Also du sagst so, ich würde gerne mal ein neues Speedrun-Game oder sowas sein. Ich probiere mal
Resi 2. Scheiße, der will nur neue Speedrun-Content-Geschichten haben.
Ach was. Ich würde so gerne, aber Speedruns ist so ein Ding, weil ich liebe Speedruns als auch so ein Ding als Materie generell. Ich gucke mir die gerne an. Ich jedes Jahr GDQ, hier mein T-Shirt an. Alle beide voll drin und ich liebe auch selber zu Speedrunnen. Aber das bedeutet sehr viel Commitment in ein bestimmtes Game, wofür mir die Zeit
fehlt. Resi 2 Remake habe ich innerhalb von 3-4 Tagen oder so.
Ist halt so die Frage, enough. Die Frage ist halt so ein bisschen, wo ist der Anspruch? Wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, wie gut möchte ich denn drin werden? Wenn ich einfach nur sage, okay, ich möchte mal gucken, wie schnell ich es durchkriege, okay, dann lasse ich es jetzt. Aber wenn ich einen Speedrun lerne, dann will ich halt auch den Speedrun lernen, dann will ich da insofern rein, dass ich schon so irgendwie mit competen kann, dass ich eine vernünftige Zeit habe. Und das dauert je nach Spiel schon was länger.
Du hast Ansprüche, ach so.
Ja, genau. Das ist natürlich komplett mein eigener Anspruch, aber.
Ja, das finde ich Wahnsinn. Also gerade wenn wir jetzt über Bucketlists und Spiele sprechen, die links und rechts liegen bleiben, dass man dann sich auch noch on top committet und direkt full in ein Spiel reingeht und das perfektionieren will, und dann noch mehr Zeit reinsteckt. Also das ist natürlich cool.
Ja, ja.
Und ich wünschte, ich hätte das halt öfter mit Spielen. Ich mag das nicht so bei Online-Spielen. Ich keine Ahnung, solche Sachen wie Destiny, Diablo und so, die dich halt auch versuchen, immer monetär dich wieder reinzuholen. Will ich gar nichts Böses dazu sagen, aber ist halt einfach nicht meins. da hätte ich das viel lieber, dass mich ein Spiel wie halt zum Beispiel, das habe ich dann eher bei so einem Zelda, wo ich das Gefühl hatte, hier ist eine riesige Welt und die wartet auf mich komplett von mir entdeckt zu werden.
Ich finde, das muss sich so ein bisschen die Waage halten. Ich will so ein bisschen, also ich kann nicht nur ein Spiel spielen. Ich kann mich nicht nur hinsetzen und nur in irgendeinen Multiplayer reingrinden. Ich möchte aber auch ein paar Spiele ein paar Mal spielen. Also zurzeit, ich streame ja auch, wie gesagt, und jeden Sonntag spiele ich einmal A Link to the Past Randomizer. Das sind so 2 Stunden die Woche. Ich spiele A Link to the Past, keine Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt A Link to the Past schon gespielt habe. Es ist halt ein Randomizer, da passiert jetzt auch nicht viel, aber das ist für mich vollkommen Comfort Game. Da spiele ich so weg. So ein bisschen challenge ich mich da auch mit der Zeit und du guckst da so ein bisschen, das nehme ich halt auch mit. So, und das macht auch mega Spaß, aber das könnte ich halt auch nicht nur, sondern da muss dann auch wieder was Neues sein. Wenn ich jetzt merke, ah, jetzt hast du lange Zeit wieder nur alte Sachen gespielt, dann lässt sich die mal wieder links liegen, jetzt mal wieder nur was komplett Neues. Und dann challenge ich mich mit, was liegt eigentlich seit 20 Jahren in meiner Steam-Bibliothek? Ach komm, da zockst du jetzt mal rein eine Stunde. Und so ein bisschen die Waage muss ich halten.
Geil.
Ja, ich kann dir sagen, ich muss zwischendurch immer wieder dran denken, es hängt ja davon ab, von welchem Medium bist du wie wo ein Fan. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ein großer Filmfan wie ganz früher zum Beispiel. Und ich gucke zwar immer noch ganz gerne Filme, aber ich hätte bei weitem nicht so einen Anspruch wie einen Schrock zum Beispiel. Ja. Ne? Und ich merk's bei mir, solange, wenn die Oscarsaison wieder dann losgeht, ich habe in den seltensten Fällen mal was davon schon im Kino gesehen oder so dann mal geschaut. Dann wird es tatsächlich ein Abarbeiten, um nochmal vernünftig in der Kinosendung in unserem Stream dann vernünftig quatschen zu können, um wieder nicht zu sagen, ich habe keinen der Filme geschaut. Und dann ist es wirklich so ein, ich zwing mich jetzt dazu. Obwohl es gute Filme sind, aber ich habe nicht die intrinsische Motivation, das vorab zu machen.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde aber auch dieses sich selber dazu zwingen gar nicht so schlimm. Weil ich habe das auch vor ein paar Jahren noch gehabt, gerade bei Filmen, weil ich habe auch festgestellt, ich liebe Filme und ich gucke sehr gerne Filme, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Und dann habe ich mir selber am Anfang des Jahres gesagt, pass auf, nächstes Jahr 100 Filme gucken.
Alter, what the fuck?
Und da meinten auch alle Leute, oh, das wird doch so stressig und oh, jetzt machst du dir da so einen Druck. Und ich fand, das war für mich, das hat mir so geholfen, weil das war einfach ein, du schiebst es dann nicht mehr so auf, weil du irgendwie dann sagst so, ja, irgendwann guckst du noch mal einen Film oder so und dann versumpfst du wieder bei irgendeiner Serie. Und dadurch, dass ich mir so ein Ziel gesetzt habe, war es so ein, ey, pass auf, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, ich guck jetzt einfach mal einen Film. Und das ist, worauf ich gerade Bock habe, das war jetzt auch nicht irgendwie, ich muss jetzt die und die Filme genau gucken, sondern ey, ich habe gerade Bock, gucke ich einen Film, habe ich viel mehr wieder angefangen, Filme zu gucken. Habe auch ein paar Filme, die auf meiner Bucketlist waren, mal endlich mal geguckt. Habe Feelgood-Filme mal wieder gesehen. Und das hat mich wieder zum Filmegucken gebracht. Und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach selber gezwungen habe, mich mit dem Medium wieder auseinanderzusetzen, hat wunderbar funktioniert. Es ist auch so dieses, ich finde, so harte Sachen sind da schwierig. Ich habe das mal in einem YouTube-Video auch gesehen und so weiter, aber sich ein Thema für ein Jahr geben. Dieses Jahr ist, wir sind am Ende des Jahres, da kann man das ja vielleicht mal droppen. So, das nächste Jahr wird mein Jahr der Filme. Oder mein nächstes Jahr wird das Jahr des Lernens oder des Lesens. So einfach so ein bisschen, dass du selber sagst, hey, das ist so ein bisschen das Mindset, was ich versuche zu verfolgen für das Jahr. Und dann, wenn du die Wahl hast und gerade wieder so sagst, okay, was mache ich jetzt? Dann gehst du halt eher auf das Thema, was du dir selber gegeben hast. Und dann merkst du auch, dass du dich in dem Thema weiterkommst. Das ist einfach so ein bisschen so einen kleinen Fokus setzen. Nicht zwangs, oh, das sind die harten Ziele, die ich erreichen muss, was für das angeht, sondern einfach so, hey, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Und meistens reicht das schon, um sich dahin weiter zu entfalten.
So, damit haben wir Jahresvorsätze auch abgearbeitet. Sehr, sehr gut. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Das war eine richtig coole Runde, ihr Lieben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist quasi verflogen.
Mal sehen. Hätte man 2 Spiele durchstehen können.
Schreibt sehr gerne unten in die Kommentare eure Meinung zu dem ganzen Thema Bucketlists, Pile of Shame. Wie geht ihr damit um? Ich bekomme das immer mit, wenn mal Andreas lustigerweise hier ist, der halt nicht aktuelle Spiele mitbringt und keine Ahnung, Spiele von vor 2 Jahren. Und die Leute freuen sich voll darüber, weil sie ähnlich ticken und sich nicht alles sofort immer kaufen oder sehen, spielen, was auch immer. Schreibt gerne, wie gesagt, unten eure Meinung dazu. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, lieber Matthias. Du meintest, du streamst regelmäßig. Wo kann man sich sehen?
twitch.tv/mad_tears.
Sehr gut. Falls ihr da das ist mein Ding.
Aber ich mag noch
Randomizer.
Randomizer. Jeden Sonntag Zelda Randomizer, das auf jeden Fall. Zurzeit noch Tunic und ein bisschen Mario und Luigi Superstar.
Entschuldigung, wollte ich letztes Jahr spielen.
Ja, ich auch. So, und Gregor hat natürlich auch diversen Kram hier, Bucketlist. Wie heißt das Buch
nochmal? Unter anderem die große Bucketlist des Gaming ab Ende Juni 2024 im Handel. Deshalb werde ich weniger spielen im Dezember, sondern mehr schreiben, damit ich es fertig machen kann.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Regie, für die schnelle Post. Ihr Lieben, das war's. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao.
Ciao.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.